ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht? Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Fernschuss-Podcasts und mit mir begrüße ich den guten Tobi in der Leitung.
Momaife, ich find's geil, wie auch ihr beide mittlerweile, sobald die Aufnahme startet, voll im Modus seid.
Ja, komplett. Ich könnte hier gerade mein Mikrofon vom Tisch schauen.
Ja, geil. Das ist immer, wenn wir so, wir sind so Off-Pod, sind wir so am Schnacken vom Podcast. Wir sind jetzt nicht so, dass wir hier einschlafen, aber es ist so eine ganz entspannte Atmosphäre und dann drücke ich auf Aufnahme und dann, yo Leute, was geht? Ich habe gestern, ich muss ganz kurz off-topic erzählen, ich habe gestern eine Folge gehört, gefährliches Gar-Nichts-Wissen. Für alle, die Apple-Podcasts haben, die können die noch hören, bei Spotify gibt es die leider nicht mehr. Die ist jetzt, ich glaube, die haben wir auf Malta aufgenommen, vor so knapp anderthalb Jahren. Und Alter, das ist wirklich, also erstmal dicke Props und Dankeschön an alle, die seitdem hier mit diesem Podcast sticken und immer noch bei uns sind. Das ehrt uns komplett, das ist so cool. Weil wenn ich mir überlege, was ihr euch damals für eine Scheiße reingezogen habt im Vergleich zu heute, dann sind wir da sehr dankbar, dass ihr schon so lange hier am Start seid.
Ja, aber ich kann aus den Gründen auch verstehen, warum es langsam mehr werden. Ja, aber wenn wir so begrüßen, dann will ich auch, dass das Gas auf der Autobahn durchgedrückt wird.
So sieht's also aus. Dafür haben wir Dings hier. Keine Geschwindigkeitslimit auf deutschen Autos. Nein, drive safely, Freunde. Wir gehen zurück. So, Mann, ich habe Marcel gerade schon mit dem Kickdown gesehen in seinem Ferrari.
Ja, der hört auch immer im Auto. Beste Grüße. So sieht's aus. Und beste Grüße an meine Freundin, die hört safe auch wieder nur das Intro.
Eist Matcha Latte zu spät. Okay, sorry. Weiter.
Nein, hör auf, sonst. Okay, 200 Hörer minus. ja, kleines Intro. Du kennst ja die 18 Bundesliga-Teams.
Kenn ich die.
Und zwar musste jede Mannschaft ja schon mal einen Spieler, der deutlich besser war, als der Verein so im Durchschnitt gespielt hat, abgeben. Und hat da teilweise auch viel Geld für bekommen. Du kannst 3 Spieler von 3 verschiedenen Vereinen wieder zurückholen. Und
geil.
Ja, einfach. Keine Ahnung, welcher Spieler wird dir am liebsten gefallen? Jetzt nicht nach, keine Ahnung, wer passt am besten ins System, wer wird am besten weiterhelfen, sondern
ja, check ich.
Welchen Spieler würdest du am liebsten in dem Verein wiedersehen?
Boah. Das Erste, was ich denke, ist Serge Gnabry zu Werder Bremen. It has to happen, it has to happen. Ja, also Gnabry zu Bremen, das würde ich einfach gern wiedersehen. Ich habe jetzt vorgestern wieder einen Clip auf die Timeline gespielt bekommen, wo ich weiß gar nicht, wer es war. Spielt einen Stecker und alle winken schon so ab, weil sie denken, der Ball ist weg. Und Gnabry sprintet da wirklich mit 38 km/h à la Kylian Mbappé und kriegt den Ball noch vorm Torwart und schiebt ihn dann noch ein. Also Gnabry bei Bremen, da würde ich eine Menge für geben. Das wäre ganz geil.
Gnabry bei Bremen, also wenn Leute die Zeit sich vielleicht nicht erinnern, googelt auf jeden Fall mal das Tor Bremen gegen Gladbach von Gnabry. Eines der schönsten Tore, die ich je gesehen habe.
Krank. Hat er nicht auch mal so einen übelsten Screamer? Das war aber, glaube ich, bei Hoffenheim. So ein Volley-Screamer mit 80 Millionen kmh und ein Tor von der Mittellinie. Der hat so geile Tore schon gemacht, Mann, das ist krank.
Du kannst übrigens auch außerhalb von der Bundesliga denken. Ne?
Also es
muss jetzt nicht innerhalb der Bundesliga sein, sondern auch, keine Ahnung, beispielsweise in Erling Haaland, den du bestimmt nicht von City wieder zurückschicken würdest.
ich will Jadon Sancho wieder beim BVB, aber ich will den Prime Sancho. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass Jadon Sancho für mich mein Kickbase-Goat of all time ist. Für mich gab es keinen Spieler, dem ich lieber beim Spielen zugesehen habe, den ich lieber im Team hatte. Ich hatte ihn auch eigentlich fast immer. Der war in der ersten Saison war er nur ein Wechselspieler und die zweite und dritte Saison hatte ich ihn komplett in Kickbase. Und Bro, das war das Geilste, was ihr euch vorstellen könnt. Der Mann war wirklich, jetzt heutzutage, ich habe irgendwie das Gefühl, die Punkte werden immer krasser. So wie der Fußball krasser wird, werden auch Kickbase-Punkte krasser. Damals war es total absurd, dass jemand ein 180er Average fährt. Und der hat in der einen Saison 185er Schnitt und hat da wirklich alles in Grund und Boden geschossen. So ein bisschen Xavi Simons mit noch viel mehr Scorern und irgendwie noch mal geiler anzugucken, weil das auch eine geile Synergie war mit Rafa, mit Hakimi damals. Boah, Jadon Sancho für mich, der muss zurück. Der muss absolut zurück. Gut, und dann bräuchte
soll ich noch mal, soll ich auch einen sagen, bevor
gerne.
Du deinen dritten sagst? Mein erster Gedanke war Kai Havertz zu Leverkusen. Alter, das wäre so sick.
In dem System vor allem aktuell.
Ja, in dem Leute, System leben wird es, Alter, muss ich mir mal vorstellen.
Die Leute checken gar nicht. Also viele von euch werden den ja gar nicht mehr in Kickbase erlebt haben. Wahrscheinlich 95% der Leute, die das hören. Kai Havertz war damals, war wirklich die Debatte, Kai Havertz ist besser als Florian Wirtz. Der hat in Leverkusen alles zerschossen, alles. Der war überkrass, der ist nicht ohne Grund für so viel Geld, ich glaube 80 Millionen, zu Chelsea gewechselt. Das war so das Krasseste, der war gefühlt mehr auf demselben Hype-Level wie aktuell Wirtz und Musiala. Der war überkrass. Also den muss ich direkt nehmen, da logge ich ein, den finde ich übergeil.
Ja, sehr gut.
Geil.
Ja, sehr gut. Ich hatte nämlich zufällig bei Kicker noch gesehen, dass Arteta ist doch der Trainer von Arsenal, ne? Der ihn auch nochmal als Weltklasse gelobt hat und es ist so krass, dass er auch in der Premier League so gut ist und dann sich hier Leute bei der Europameisterschaft drüber aufregen, wie er spielt.
Ich will Füllkrug.
Ich will Füllkrug, ich will Kleindienst beim DFB.
Kleindienst beim BFB, beim DFB. Ey, das war heute Made My Day, ohne Spaß. Ich werde mir allein deswegen die Nazio-Spiele reinziehen. Junge, Timothy fucking Small Service, El Giraffe im DFB-Trikot. Ich brauche ein Trikot. Da gefühlt kein Weg dran vorbei.
Ja, so ging es mir ungefähr, als Duxch und Füllkrug gleichzeitig nominiert wurden.
Geil.
Dann die Insta-Fragen. Jakob ist nicht da. Achso, der hat, glaube ich, ein Fußballspiel nach der Arbeit direkt. Deswegen haben wir heute eine Folge nur zu zweit. Deswegen mache ich die Insta-Fragen. Die erste kommt von unterstrich O-N-R-M unterstrich. Tobi, dein Einsatz?
Sick name, bro. ist das mittlerweile schon so ein Ding?
Das sagst du jedes Mal.
Ja, ich sag
Mal.
Das echt immer. Ich sag das auch im Stream. Das ist richtig schlimm. Aber ich find's
im
geil.
Im Stream bei jeder Donation von einem Namen, der bescheuert klingt. Naja, egal. Dann, er hat gefragt, wenn ihr für euer Leben nur noch ein Essen und ein Getränk trinken bzw. essen dürftet, was wäre das? Heißt, dein Tag besteht aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen komplett immer gleich.
Ah, okay, check ich. Also ich darf einfach konstant nur noch eine Art von Essen essen.
Ja.
Das ist so kleine Pizza. Ich weiß nicht, wie ich mich wann ich jemals eine Pizza ekelhaft finden sollte. Weil zum Beispiel so mein absolutes Lieblingsfood ist und bleibt der klassische Döner. Und über einen Döner geht bei mir nichts drüber. Das ist einfach, es ist simpel, es ist unglaublich geil. Aber ess mal eine Woche Döner, Bro. Ich glaube, dann kotzt du, wenn du die ganze Zeit die Knoblauchsoße da siehst. Eine Pizza.
Aber bei Pizza passe ich nicht mehr in die Tür.
Eine Pizza. Eine Pizza ist letzten Endes Teig. Teig ist nichts Wildes. So Tomatensauce und lass noch Käse drauf sein. Das kannst du easy dreimal am Tag jeden Tag essen.
Ja, aber wenn du dir deinen Döner gescheit zusammenstellst, dann.
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, der wird.
Also, ich wäre bei Döner.
Ja,
ich. Wäre vielleicht auch ein kleiner Cheat, weil du den noch ein bisschen verändern kannst.
Ja, fair.
Aber. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, Döner ist noch safe gesünder als eine Pizza. Also, eine Pizza gibt dir ja wirklich dann gar nichts.
Wenn du die Soße weglässt, ist ein Döner ja sogar relativ clean. Also, da ist ja nichts Schlimmes bei.
Ja.
Weil Pizza ist ja halt immer der Käse. Denkst, ja, ja.
Da fehlt ja auch alles an Dingen, die du einfach auch zum Überleben brauchst. Also, ich glaube, nur Pizza. Ich glaube, da wirst du krank von.
Es gibt doch einen Dude, so einen amerikanischen Dude, der sein Leben lang nur Pizza isst. Das müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Der isst seit 40 Jahren nur Pizza und der hat Top-Loot-Werte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber dazu zu dem Thema lange dasselbe essen. Ich war gestern mit meiner Mom Blutspenden. Das ist so ein Ritual, was wir seit 5-6 Jahren jetzt machen. Ich gehe immer regelmäßig mit meiner Mom Blutspenden. Solltet ihr auch machen. Wenn ihr es könnt, ist eine geile Sache, könnt ihr Leben retten, gratis, ist eine coole Sache, wenn ihr da zum Deutschen Roten Kreuz geht. Ich mache das wirklich dreimal im Jahr regelmäßig. Auf jeden Fall standen wir da und es war viel los, haben wir viel geschnackt und dann hieß es auch, so gewohnt, was isst du eigentlich so aktuell, weil sie halt weiß, dass ich auch gerne koche. Aber bei mir war wirklich nach der Trennung, bin ich alleine in die Wohnung gezogen, das erste Mal in meinem Leben, Jungs und Mädels, ich bin nur am Meal Preppen, jede Woche. Und es ist dann irgendwann so ausgeartet. Ja.
Es gibt Begleitmaterial bei Fernschuss.
Ich muss eigentlich die Story posten, ja.
Ja, mach das.
Es ist so ausgeartet, dass ich habe das gestern erst realisiert, ich habe jetzt wirklich 6 Monate jeden Tag Reis mit irgendwas gegessen. Jeden Tag. Ohne Ausnahme. Ich habe mir am Wochenende immer einmal gegönnt, habe mir eine Pizza bestellt oder so, aber ansonsten jeden einzelnen Tag Reis mit irgendeiner Soße. Die Soße habe ich variiert. Manchmal habe ich es ein bisschen griechisch-gyros-mäßig gemacht. Manchmal habe ich es mediterran gemacht. Aber es war immer genau dasselbe. Das habe ich jetzt 6 Monate gegessen. Und ich dachte so, fuck, Alter, Bro, was machst du? Also, ich habe jetzt mal ein bisschen variiert. Jetzt habe ich mal Nudeln gemeal-prepped mit einer veganen Bolognese, weil ich die extrem feiere. Also ich bin nicht vegan, aber ich finde vegane Bolognese übel geil. Deswegen, das ist jetzt erstmal nach 6 Monaten, dass ich meine Meal Prep Routine gechanged habe. Nur damit das auch nochmal hier reingeworfen wurde. Muss ich jetzt mit euch teilen.
Sehr gut. Und um es nochmal zu komplettieren, ein Getränk, wenn es nur noch eins gibt.
Da. Ich könnte jetzt hier als bekannter Holy Lover Holy sagen, aber ich sage sowas von Wasser, Bro. Also ich trinke fast zu 95% in meinem Leben nur Wasser. Ich werde nicht mir irgendein Softdrink oder selbst wenn das bei Holy geil ist, ich keine Ahnung, ich könnte jetzt auch nicht 6 Liter Holy am Tag trinken. Also ganz klar, ganz klar einfach Wasser.
Ja, in deinen Mengen ist das ja auch crazy. Also ich wäre safe beim guten deutschen Bier. Nein, also ich auch safe Wasser, aber auch auf jeden Fall Mineralwasser. Also nur noch safe. Leitungswasser, nee.
Ja, bin ich dabei, sehe ich mich.
Sehr gut.
Off-Topic, muss ich jetzt wissen, was ist dein Lieblingswasser? Hast du ein Lieblingswasser?
Lieblingswasser?
Also Lieblingssorte, sozusagen Lieblingsmarke.
Ich habe halt immer nur Soda-Stream seit Jahren. Ja, cool. Aber früher hatten wir zu Hause bei mir immer Filzerwasser. Und das war sehr, sehr geil.
Das sagt mir gar nichts. Ist das so ein Nord-Ding?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Überall-Ding, aber.
Alright. Wir müssen einen Poll auf Insta machen, was den Leuten ihr Lieblingswasser ist. Interessiert mich. Für mich ist Volvic die unangefochtene Nummer 1. Volvic ist insane gut. So, jetzt können wir weitermachen.
Ja, machen wir weiter. Mit auch einem Namen, den ich schon sehr oft gelesen habe, mit Christian-HSV. Und zwar, erste Frage, schaut ihr Trash-TV? Und zweitens, wen aus der Bundesliga würdet ihr gerne im Sommerhaus sehen?
Die Frage hast du dir aber aufgehoben, bis Jakob hier nicht mit dabei ist. Weil heute wird es dann doch nichts mit Kickbase-Fragen. Wir werden jetzt eine halbe Stunde über Trash-Formate reden, weil Paul und ich sind bekannte Trash-TV-Lover. Für mich gibt's fast nichts Geileres, als am Abend jetzt, to be honest, seit ich Single bin, nicht mehr. Seitdem habe ich gar nicht mehr geguckt, aber für mich gab es nichts Geileres, als mit meiner Freundin mich abends hinzulegen und Trash-TV zu gucken. Digga, du kannst da abschalten, du fühlst dich so 3 intellektuelle Level höher. Du kannst so geil abschalten, ich finde Trash-TV ultra entertained.
Ja, die kennen sich geografisch genauso gut aus wie du, da. So endlich und mal unter Gleichgesinnten. bei mir ist es halt genau andersrum. Seit ich meine Freundin habe, schauen wir halt auch sehr, sehr so viel. Und Sommerhaus ist wirklich der absolute Über-Assi-Scheiß. Ich hasse das auch. Und ich gucke das auch nur dir zuliebe, weil ich das echt katastrophal finde. Das, keine Ahnung, das gibt mir eigentlich gar nichts. Aber
Top 3 Formate, dann machen wir den Spieler. Was ist das Beste? Oder nicht jetzt gerankt, einfach die 3 besten Formate. Ich würde reinschmeißen Temptation Island, Are You The One? Und dann bin ich offen fürs Dritte.
Ja, ich wäre auch bei den ersten beiden dabei.
Die sind so geil. Das kann man sich so geil geben. Ich fand früher noch Love Island ganz geil, aber mittlerweile, keine Ahnung. Also die Top 2 sind ganz klar Temptation Island und Aito. Die finde ich beide übercool. Die würde ich mir auch alleine reinziehen. Hast du bisher noch nicht gemacht, aber kann man auf jeden Fall machen.
Ja, den Rest kann man sich halt irgendwie anschauen, aber finde ich alles nicht so geil. Zum Beispiel so Sachen wie Ex on the Beach und so, die fühlen sich immer so unfassbar. Also der Rest ist auch sinnlos. Also ich will das jetzt hier auch nicht überhypen, aber ja, keine Ahnung, ja, das ist jetzt alles nicht so.
Wir nerven die Leute nicht weiter. Welchen Spieler sind wir da? Wenn wir international denken, ich habe sofort an Jack Grealish gedacht, Bro. Jack Grealish wäre ein 10 von 10 Trash-TV mit. Also der könnte auch bei, kennst du noch Jersey Shore oder Geordie Shore, das damals auf MTV lief?
Nee, das kenn ich nicht.
Das war quasi die Vorform von Trash-TV oder von so Reality-TV, sag ich mal. Da waren einfach nur junge 20-Jährige, die sich gottlos besoffen haben und dann irgendwelche, gemacht haben. Und da wäre Jack Grealish, der wäre straight aus so einer, aus Geordie Shore oder Jersey Shore. In der Bundesliga.
Ich würde gern Thomas Müller als Taktiker bei
Ayo sehen. Nein. Bei Thomas Müller würden alle abschalten. Der wäre unerträglich, sag ich dir, wie es ist. Lustig wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, Flo Wirtz passt da irgendwie rein. Ich glaube, der ist so ein Partyboy. Ansonsten Robin Koch sehe ich da irgendwie noch.
In Erling kriegst du da auch rein. Safe.
Ja, ich bin irgendwie bei Flo Wirtz. Ich glaube, der wäre lustig da drin. Der wird auch so, no front, Achtung, Sarkasmus, der wird auch so vom intellektuellen Niveau da reinpassen. Das fände ich sehr, sehr
amüsant. Kommen wir zur Frage 3. Ja. Wollen wir das nicht zu weit vertiefen?
It was a joke, ne? So, weiter.
So, rank mal bitte alle Kartoffelsorten. Nein. Von Kato.fi. erzähl mir mal deinen persönlich besten Real-Life-Fußball-Moment und ich habe auch noch hinzugefügt, gleichzeitig auch noch den schlechtesten.
Geil, habe ich direkt parat, Paul. Mein bester Fußballmoment, den ich jemals hatte, war in der B-Jugend. Da habe ich Auswahl gespielt, da war ich auch echt gut. Da war so meine athletische Überzeit, da war ich im deutschen Kader Leichtathletik, wie ich schon öfter hier erzählt habe.
Flex.
Flex, weird Flex, Bro. Und habe gleichzeitig relativ hoch in der Jugend Fußball gespielt. Ich weiß die Liga nicht mehr damals, ich kann mich da nie mit Ligen aus, aber ich habe recht hoch gespielt und auch in der Auswahl. Und dann haben wir das letzte Saisonspiel gehabt. Mitten in der Saison gegen Tabellenletzten. Und ich hatte so Bock auf dieses Game und habe mich da übel drauf gefreut, mich auch voll fit gemacht, so viel trainiert etc. Wir haben das Ding 8-1 gewonnen und ich habe 7 Tore gemacht. Einfach 7 geil. Tore in einem Spiel. Und zwar, ich habe alles in dem Spiel gemacht. Ich habe einen Freistoß von der Mittellinie reingehauen. Ich habe ein Kopfballtor gemacht. Ich habe ein Hacketor gemacht. Ich habe 3 Kontertore gemacht. Es war absolut insane. Ich habe den Screenshot leider nicht mehr. Ich würde ihn wirklich sehr gerne teilen und ich habe schon, weil ich da auch sehr stolz drauf war, das Ding mindestens 30 Mal versucht irgendwie zu suchen, um irgendwie einen Screenshot davon nochmal zu bekommen, aber es ist leider nicht möglich. Dementsprechend, ja, habe ich leider keinen Beweis, aber 7 Tore in einem Spiel wird und ist definitiv das Beste, was ich jemals im Fußball erreicht habe. Und mein schlechtester Moment wäre, glaube ich, ich habe mal in der D- oder C-Jugend habe ich gedacht, es wäre smart, dass ich Torwart wäre, weil ich glaube, ich hatte damals einfach Bock, Torwart zu sein, weil ich irgendwie das Training cool fand. Hab dann nach 2 Trainings bin ich direkt ins Tor gegangen im ersten Spiel und habe in dem Spiel 2 Tore direkt verschuldet. Wir haben 2-0 verloren. Einmal ist mir ein Ball einfach durch die Hände gerutscht, als ich ihn fangen wollte. Und einmal ist der Ball so Richtung Pfosten geflogen. Und ich dachte mir, oh ja, okay, der geht vorbei und hebst so die Arme hoch, so nach dem Motto, ja, ich bin nicht mehr dran. Und er rollt wirklich ins Tor rein und ich so mit gehobenen Armen stehe so daneben. Dann habe ich mich for real weinend auswechseln gelassen und bin nie wieder ins Tor gegangen. Das war, glaube ich,
90.
Ja, das war mein saddest Moment aus meiner Fußballkarriere. Aber danach bin ich ein Stürmer geworden und dann ist alles gut gelaufen. Also dann kam irgendwann das 7-Tore-Spiel. Hat sich gelohnt.
Ja, sehr gut. Ja, bei mir, ich habe so überlegt, so einen besten Moment. Es gab viele richtig gute Momente, aber ich glaube, meine besten Momente waren safe die wenigen Tore, die ich schießen konnte, rein von meiner Position aus, weil ich halt übel wenig Confidence hatte, irgendwie jetzt vorne reinzugehen und wirklich so das Spiel an mich zu reißen. Deswegen war ich immer langweiliger Außenverteidiger. Das Einzige, was ich konnte, war schießen. Ist sicher hier auch schon mal hier und da mal aufgetaucht im Podcast.
Schusskraft 3000.
Und wenn ich Tore geschossen habe, dann waren das auch immer Banger. Also ich glaube, ich habe nie ein Tor im 16er geschossen. Deswegen waren das auf jeden Fall die Momente, an die ich mich erinnere. Und ich habe mich auch immer riesig gefreut, weil ich habe im Training, außerhalb vom Training, wir haben uns immer nur getroffen, um aufs Tor zu schießen. Das war voll mein Ding und ich habe im Spiel maximal eine Situation dafür gehabt und wenn die dann drin war, das war schon definitiv ein Highlight.
Übergeil.
Und schlechtester Moment, ich komme ja von Norderney und wir hatten da jährlich ein Beach-Soccer-Event zu Beginn im Juni, wo auch ganz, ganz viele Mannschaften von überall angekommen sind. Also das war nicht so eine kleine Veranstaltung, sondern da waren wirklich mehrere hundert Teams am Start von F- bis D-Jugend, glaube ich. Und ich weiß nicht mehr, welche Jugend es war. Auf jeden Fall sind wir ins Viertelfinale gekommen. Auch übel kurios, weiß ich noch, da hat unser Torwart ein Tor geschossen, weil der Ball, ähnlich wie du gerade sagtest, beim Torwart, auf Sand ist nochmal was anderes, da ist er nicht vorbeigerollt, aber der Torwart hat ihn so rausgewunken und der ist dann irgendwie auf dem Sand so doof aufgekommen, dass er seitlich noch nach dem Abstoß ins Tor gerollt ist. Und im Viertelfinale sind wir dann bis ins Elfmeterschießen gekommen. Und klassisch bei mir war null Confidence, aber schießen konnte ich. Deswegen habe ich auch immer Elfer geschossen. Ja, und den entscheidenden habe ich drüber geschossen. Da war ich heftigst heartbroken.
Rip.
Ich habe nämlich davor nie einen verschossen. Das war safe der schlechteste Moment. Aber gab mehr gute als schlechte auf jeden Fall.
Das ist doch die Hauptsache. Wie gesagt, auch an der Stelle immer die Empfehlung, zieht euch unsere Fußball-Challenge rein. Einfach Kickbase-Guy-Fußball-Challenge eingeben. Die haben wir vor 2 Jahren jetzt, vor 1,5 Jahren ungefähr hochgeladen. Seht ihr uns 3 auf jeden Fall kicken. Schreibt mal Hashtag Fernschuss in die Kommentare, wenn ihr euch das jetzt noch reinzieht. Würde mich auf jeden Fall freuen, da den einen oder anderen Hashtag Fernschuss-Kommentar zu lesen. Perfekt.
Gibt's sicher irgendwann nochmal einen Teil 2. Ja, bin ich mir sicher.
100%.
So, das war's mit den Fragen und du darfst ja gerne mal vorstellen, was wir heute vorbereitet haben.
Yes, sir. Damit sind wir mit dem Intro-Part durch. Und Paul hatte die coole Idee, muss ich direkt mal Props hier aussprechen, dass wir ein bisschen auf die Top 25 eingehen in Kickbase. Das bedeutet, wir haben uns angeguckt, welche Spieler sind aktuell in der Top 25 in Kickbase vertreten Und wir sind jetzt quasi euer Dienstleister. Ich habe mir aufgeschrieben, ich hätte das gerne genannt, ist er keck, dann hau ihn weg. Das wäre aber ein bisschen uncool gewesen vom Titel und deswegen nennen wir das Ganze einfach Deal or No Deal und werden hier jeden einzelnen Spieler durchgehen in der Top 25 und bewerten, ob er vom Average höher sein wird am Ende der Saison, ob er vielleicht noch einbrechen wird, ob wir ihn generell in der Top 25 sehen. Einfach, wie gesagt, so ein bisschen ein Deal or No Deal Format für die Top 25 Spieler aktuell in Kickbase.
Ja, sehr gut. Hast du sehr gut vorgestellt.
Bäumchen.
Wollen wir direkt mit meinem persönlichen Spieler anfangen? Ganz ready. Unten, yes, in der Top 25. Und zwar mit Karim Adeyemi. Liegt aktuell bei einem 127er Average. Und wenn es um Deal or No Deal geht, in Bezug auf die Top 25, ist das ein No Deal. In den Top 25 wird er am Ende der Saison nicht sein. Ich würde mich gar nicht so sicher festlegen, ob der Average jetzt wirklich so viel niedriger sein wird. Mhm. Aber ja, er wird einfach nicht die Einsatzzeiten bekommen, wie man jetzt aussieht, durch einfach Verletzungen, die ihn zu schnell wieder zu weit zurückwerfen. Deswegen, ja, das so meine Meinung zu ihm.
Ja, ich glaube, also selbst wenn man bei Adeyemi die Saison, die er bisher gespielt hat, einfach replizieren würde auf die ganze Saison, dann bräuchte er ja ungefähr fast 30 Scorer dieses Jahr, um diesen Average zu halten. Das sehe ich überhaupt nicht, weil er hat aktuell 5 Scorer in 6 Spielen. In 5 Spielen sogar nur, 5 Scorer in 5 Spielen. Also müsste er 34 Scorer machen, um diesen Average zu halten. Sehe ich auf gar keinen Fall. Adeyemi ist ein Phasenspieler, also sein Average wird auch höher sein als seine Gesamtpunkte in Relation. Dementsprechend, ich sehe ihn aber auch deutlich drunter. Also ich würde sagen, wenn es richtig geil läuft, dann kann er so ein 105er, 110er Average fahren, weil er einfach super inkonstant ist. Und Top 25 sehe ich ihn auch einfach nicht, weil er dafür nicht die Konstanz mitbringt. Ich würde es ihm sehr gönnen. Hat auch gerade, also wenn er sich gestern nicht verletzt hätte, der hat ja wirklich eine gestörte Form gehabt, was der dann in der Champions League veranstaltet hat. Das war wirklich, wirklich, wirklich krank. Allein das zweite Tor, wir haben oftmals hier im Podcast schon drüber geredet, auch so ein bisschen aus dieser Stürmerbrille. Es gibt manchmal Momente, wo Stürmer Tore machen, die wirklich nur machen, wenn die gut in Form sind. Und dieses Tor von Adeyemi, den hätte in der aktuellen Form kein anderer Bundesligaspieler gemacht. Da brauchst du diese Konfidenz und alles, was du da hattest in diesem Moment, um den da reinzuhämmern. Unfassbares Tor. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht's euch rein. Krank.
Warum nimmt man mir diesen Adeyemi?
Ja, es ist hart. Ja, ja.
Es ist aber auch so krass beeindruckend bei Adeyemi, wie schnell er von Verletzungen auch wieder so schnell in Topform kommt.
Er ist ein Phasenspieler, ja.
Ja, aber Phasenspieler, weil er sich immer wieder zurückkämpfen muss von Verletzungen. Er ist dann immer am Anfang eher so mau, muss erst in Form finden, dann ist er komplett in Form und dann verletzt er sich wieder. Leider. Und ich finde, Adeyemi, wenn er spielt, ist er fast immer richtig gut.
Gar nicht, sehe ich anders. Doch, ich finde, er hat manchmal Phasen, wo er einfach insane ist. Er hat aber auch manchmal Phasen, wo er eingewechselt wird und das Einzige, was dir im Kopf bleibt, ist, wie er mit seinem komischen Rückwärts-Handstand-Salto da aufsteht. Sonst hat er in dem Spiel nichts gerissen. Das ist für mich Karim Adeyemi. Wenn der Konstanz reinbekommen würde, wäre das einer der entertainendsten Fußballspieler in der ganzen Bundesliga. Sehe ich aber wirklich überhaupt nicht. Dementsprechend, ja, für unser Ranking hier keine Relevanz auf die Saison gesehen. Wir gehen mal weiter zum Torhüter, und zwar Kamil Graberer vom VfL Wolfsburg. Ist natürlich jetzt sehr schwer einzuschätzen bezüglich der Top 25. Für mich hat er, ich habe heute auch im Video gesagt, er hat für mich in meinem Top 3 imaginären Preis-Leistungs-Torhüter-Ranking Atubolo abgelöst. Jetzt bin ich bei Zetterer, Zentner und Graberer als die drei Preis-Leistungs-besten Torhüter in der App. Top 25 ist hart, ich glaube, auf die Saison. Wobei, er ist halt jemand, der immer spielt. Und es gibt immer ein bis zwei Torhüter, die am Ende in der Top 25 bleiben. Er ist ein Freak und deswegen komm, ich traue es ihm zu. Graberer bleibt in der Top 25, vom Average wird es aber natürlich noch runtergehen. Ich sehe ihn ungefähr beim 110er Average am Ende der Saison.
Ja, kann ich verstehen. Mein Call ist definitiv, dass er da nicht drin sein wird, weil eben auch die ersten 5 Spiele aus Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt und Bayern bestanden, dass eben auch die Gegner sind, wo du einen Torwart gerne aufstellst. Ja. Wo viel aufs Tor kommt. Außerdem hat er noch einen Elfmeter gehalten gegen Stuttgart. Also das sind alles Punkte, die kommen nicht mehr wirklich dazu. Für mich gibt es nur einen Torwart wahrscheinlich, den man unter den Top 25 sieht, aber da kommen wir dann später noch zu. Graberer gehört da für mich nicht zu.
Okay, fair, können wir machen. Dann Schöppner.
Ey, das ist so.
Ich will ihn nicht disrespekten, der ist gut. Aber es ist trotzdem freaky, was der aktuell für Punkte macht.
Ja, der war in meinem Kopf, ich weiß nicht, was er letzte Saison gemacht hat, ohne zu schauen.
Ich glaube 80.
Ich glaube vielleicht, ja 80, echt?
Nee, 68. 68.
Also für mich ist es in meinem Kopf ein gefühlter 50er-Average-Spieler.
Nee, der ist wirklich, der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht kacke.
Der ist wirklich nicht kacke, aber der ist auch nicht so gut für 128 genau. oder 34 Spieltage. Deswegen hat er mit der Top 25 nichts zu suchen. Aktuell, wenn Heidenheim weiter einfach so gut weiterspielt und so gut punktet, warum nicht aufstellen? Aber langfristig ist das keiner, mit dem ich planen würde.
Für mich ist das der Heidenheimer Goretzka vom Player-Type. Das ist so ein Box-to-Box-Freak, der richtig krasse Athletik hat, in der Luft tatsächlich auch und sehr torgefährlich ist, aber das ist halt... Der wäre, wenn Heidenheim absteigen würde in der zweiten Liga, wäre das ein 140er-Average-Spieler, aber in der ersten Liga sehe ich das auch nicht, deswegen den kann man auf jeden Fall erstmal da rausnehmen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dai Upamecano auf Platz 22 mit einem 130er-Average kann ich relativ kurz machen. Ich glaube, vom Average her wird es noch ein bisschen runtergehen auf Richtung 120, sehen aber am Ende auf jeden Fall in der Top 25 drin, weil er für mich absolut gesetzt ist. Bayern spielt den besten Fußball der Bundesliga und ich wüsste nicht, warum er da rausfliegen sollte.
Ich find's auch richtig cool. Wir haben im Sommer, oder ja, ich glaube, wir haben alle drei im Sommer schon gesagt, dass wir Upa auch als Ideallösung für die Innenverteidigung sehen. Ja. Dass sich das jetzt so festspielt, freut mich auch sehr, besonders auch für ihn, weil er halt wirklich so oft Hate abbekommen hat wegen seinen einfach auch nicht so glücklichen Aktionen, aber dass er trotzdem gegenüber allen Innenverteidigern so halt besonders über sein Tempo noch einen Vorteil hat, finde ich sehr, sehr stark. Ich sag auch, dass er definitiv in den Top 25 bleibt. Und in dieser Bayern-Form, und ich weiß nicht, ich wüsste nicht, warum sein Average runtergehen sollte.
130 ist viel.
Da wir uns darauf geeinigt haben, nicht zu sagen, dass der Average gleich bleibt, sage ich minimal höher, aber
höher sogar, okay, damn.
Ja, also
130 ist affig viel. Ich glaube, dafür musst du fast Scorer haben und die sehe ich bei Upa halt gar nicht.
Ja, aber die hat er ja jetzt noch nicht mal gehabt.
Ja, ja, klar. Aber Bayern hat auch einen gestörten Saisonstart erwischt. Ich weiß nicht.
Klar, einen gestörten Saisonstart, aber aktuell sehe ich überhaupt nicht, wo das reißen soll.
Ich auch nicht. Theoretisch gesehen kann der sogar noch mehr Pässe spielen.
Ja, eben.
Ja, okay, ist fair. Ich sag trotzdem, er droppt runter auf einen 120er. Auf die gesamte Saison gesehen, aber wir einigen uns darauf, dass es ein sehr, sehr geiler Spieler ist, den man, vor allem wenn man ohne Reset spielt, den wird man wahrscheinlich nie wieder dieses Jahr abgeben. Selbst wenn irgendwann Hiroki Ito reinkommt, da ist dann für mich eher ein Kim gefährdet als ein Dayo. Ich sehe da Dayo aktuell komplett gesetzt.
100%.
Dennis Undav. Ja, ein Spieler am Anfang gestruggelt, danach back to alter Undav-Form. Hat er geil gemacht, 131er Average, 34,8 Millionen. Ist für mich der Main-Man bei Stuttgart. Der beste Punkter, den die haben, obwohl er keine Elfmeter schießt. Super im Interplay, super viele Scorer, geiler Typ, nie verletzt. Ist ein guter Mann, wird da drinnen bleiben vom Average her. Ich glaube, da geht sogar fast noch ein bisschen mehr. Also den würde ich leicht rübersetzen auf so ein 135er Average. Vielleicht sogar, wenn es ganz geil läuft, 140. Aber ich bleibe mal ein bisschen konservativ mit 135. Bleibt für mich aber komplett drin, ist ein geiler Spieler.
Habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, der hat einfach von den Punkten her noch ein bisschen an der Stuttgarter Performance in der Bundesliga gelitten. Da sind denen auch ein paar Punkte verloren gegangen, wenn ich jetzt an das Freiburg-Spiel, an das Mainz-Spiel und so denke. Wenn da eben noch Siegboni und so weiter draufkommen, dann werden das auch automatisch eben diese 15 Punkte mehr, die wir vielleicht im Average noch mehr sehen.
Genau, gehe ich mit.
Dann kommen wir zu David Raum, der gefühlt einfach genau das spielt, was ich erwartet habe. Nur halt bis jetzt nur ein Scorer, dafür 130er Average. Ich muss ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Der hat einen Scorer bis jetzt und ich habe gedacht, der kommt nur auf die Punkte durch seine Scorer und deswegen sage ich, der macht vom Average noch ein bisschen mehr. Top 25 sowieso für mich. Absolut konstant bei Leipzig, einer der Spieler, auf die man sich komplett verlassen kann. Sowohl für Leipzig als auch in Kickbase. 10 von 10. Wenn da noch mehr Scorer draufkommen, dann muss der Average noch ein bisschen höher gehen.
Gehe ich komplett mit. Ich würde auch sagen, leicht drüber. So Richtung 135er Average, aber der hat ja, wie du sagst, einen Scorer und trotzdem 131er Schnitt. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was hat Raum für ein Average, hätte ich so 105, 110 geraten. 130 ist jetzt schon sauhoch. Und er hat ja bisher noch nicht so wirklich viel performt. Also da glaube ich auch, dass da auf jeden Fall noch was drin ist. Deswegen gehe ich da voll und ganz mit. Wir kommen zu meinem Lieblingsspieler in der Bundesliga, aka ich ziehe die Hose runter, Victor Boniface. 133 Punkte im Schnitt. Finde ich auch, dass der hat übelst underperformed. Also allein im ersten Spiel gegen Gladbach hätte er gefühlt 6 Tore machen können. In den anderen Spielen war der auch immer sehr griffig, dann gegen Wolfsburg sogar von der Bank mit dem Siegtor. Jetzt das erste Mal gegen Bayern gar nicht im Spiel drin gewesen, aber ganz Leverkusen war nicht im Spiel. Ich sage Top 25 safe. Hot Take, der geht 20 Punkte im Average noch hoch und macht am Ende 150.
Boah, krass. Also, dass Boniface viel verballert, das gehört ja auch zum Typen Boniface dazu. Das kauft man ja irgendwie mit, wenn man sich den bei Kickbase holt. Ich glaube, sein Schnitt kann auch noch einen Ticken hochgehen. 20 Punkte würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, Undav und Boniface werden sich am Ende vom Schnitt her nicht ganz so viel tun.
Alright, okay. Wen hättest du denn? Mach mal ein Ranking. Undav, Girassi, Boniface.
Ja, das ist schon wieder scheiße.
Die Frage habe ich viel zu häufig bekommen, jetzt musst du da auch durch.
Undav, Girassi, Boniface.
Ja.
Dann hätte ich am liebsten Girassi.
Damn.
Boah, die anderen zwei sind so schwer. Undav ist halt einfach, den kriegst du ja gar nicht kaputt. Ich glaube, ich nehme lieber Undav als Boniface.
Das ist krass. Ich drehe es komplett um. Ich sage Boniface auf die 1, Undav 2, Girassi 3.
Für mich ist die Alternative bei Leverkusen zu gut, wenn Schick.
Fair.
Ja, ich weiß, der war noch nicht richtig drin, aber der hat in der Vergangenheit schon viel, viel, viel zu oft gezeigt, dass er eben genauso die 9 auch spielen kann bei Leverkusen.
Oh, der weiß nicht, heller Arsch.
Girassi hat die Alternative, Dortmund hat die Alternative wegen Girassi nicht. Und Undav muss eigentlich spielen bei Stuttgart, ja. Deswegen.
Der würde auch spielen, wenn er nicht mal kurz geschont wird, also ja. Keine Ahnung, ich habe bei Girassi immer noch einfach so ein bisschen diese Verletzungsskepsis. Vielleicht ist die auch unbegründet, aber ich bin da irgendwie deutlich vorsichtiger als die meisten Leute. Wir machen mal weiter, er wird ja mit Sicherheit hier auch noch auftauchen. Wir haben als nächstes Andrej Kramaric, letztes Spiel sogar ausgefallen, trotzdem weit in der Top 25, fährt nämlich einen entspannten 167er Average. Das liegt natürlich auch viel daran, dass er im ersten Spiel einen Hattrick gegen Kiel gemacht hat. Ja, also.
Ich hatte die Punkte bei dem, auch wenn du das über die letzte Saison ziehst.
Ihr müsst euch mal nur bei Kramaric die letzten 7 Spiele der Saison 23-24 reinziehen. Das sieht wirklich aus wie Kane Prime. Das ist insane. Ich sage, sein Average wird am Ende relativ hoch sein. Ich glaube aber, der wird dieses Jahr schweineviel ausfallen. Es wird trotzdem, weil er eben so crazy ist, für die Top 25 reichen, wenn auch knapp. Average sehe ich ihn so bei 140 am Ende, was immer noch schweinehoch ist für dieses Hoffenheim-Team. Ich sage aber, wie gesagt, es könnte dadurch, dass er recht viel ausfallen wird, eng mit der Top 25 werden.
Ja, ich sage, dass es eng nicht für die Top 25 reicht und dass die konstanteren Spieler sich da durchsetzen und ihn noch überholen. Zum Beispiel so Kandidaten wie ein Stöger sehe ich auch langfristig eher in der Top 25 als Kramaric. Gibt es so ein paar Spieler, weil ich habe echt bei sehr, sehr wenigen gesagt, die fliegen aus der 25 raus. Deswegen, und ein paar müssen ja noch irgendwie reinkommen. Das ist ja einfach logisch.
Es fehlen ja auch noch einige, ne, die bisher noch nicht drin sind. Also da gibt es noch einiges am Potenzial, der da noch reinkommen kann.
Eben, und vom Average sehe ich das auch wie du. So viel weniger wird das gar nicht. Auf jeden Fall unter den 3 Stürmern, die wir eben genannt haben für mich. Aber auch nicht viel weiter darunter. Der lebt halt eher von seinem Average als von den Gesamtpunkten.
Genau, das ist das perfekte Beispiel für das, was wir am Anfang besprochen haben, ja.
Ja, dann zu Maxi Mittelstädt, nach Raum der nächste Linksverteidiger-Boss. Und der punktet quasi das, was Raum gepunktet hätte, wenn er mehr Scorer gemacht hätte, wie eben Mittelstädt, der noch 2 Assists mehr drin hat. Ich kann mir vorstellen, dass er den Average hält. Sehe ihn aber tendenziell eher bei ein bisschen weniger. Ich finde trotzdem geil, wie er jetzt wieder in Form gekommen ist, besonders weil er sich ja am Anfang auch hinter Kretzig sogar noch anstellen musste. Ich glaube, das hat ihn nochmal richtig gepusht. Finde ihn einfach einen geilen Spieler und ich glaube, dass Raum und Mittelstädt, die koalieren auch ziemlich gut, was Kickbase-Punkte auf der linken Verteidigerposition angeht.
Ja, in den letzten 3 Spielen 4 Assists, damit ist alles gesagt, die Formkurve zeigt steil nach oben. Ich gehe trotzdem mit dir mit. Ich hätte lieber David Raum, wenn Geld keine Rolle spielt. Sagt bei Maxi Mittelstädt, der Schnitt geht noch leicht nach unten, aber wirklich nur marginal auf so Richtung 130. Und am Ende wird er aber, finde ich, auf jeden Fall trotzdem auch in der Top 25 drinnen landen, weil er einfach schweinekonstant ist.
Ja.
Right. Pascal Groß, talking about schweinekonstant. Der absolute Macher bei den Dortmundern hat einen 135er Schnitt mit nur einem einzigen Assist. Der ist der absolute Rohpunkte-Boss dieses Jahr. Beim BVB hat so ein bisschen Julian Brandt eine Rolle übernommen, was den Spielaufbau angeht oder große Teile davon einfach für sich selber geclaimed. Glaube ich, der balldominanteste Spieler mit Nico Schlotterbeck zusammen, dementsprechend 135. Da er einfach jetzt kein Scoring-Gott ist, glaube ich, dass das ungefähr das sein wird, wo er am Ende landen wird. Der BVB gefällt mir aber gerade ziemlich gut. Ich weiß, das ist ein Stat, den ich immer wieder droppe, dass er einfach, wie gesagt, unglaublich konstant ist, immer Top 3 konstanteste Spieler in der Prem gewesen. Ich sage, der Average geht noch minimal hoch, weil er auch ein paar Standards schießt, Richtung 140er Schnitt und Top 25 zu 100%.
Ja, kann ich auch komplett mich anschließen. Ich denke da auch besonders an die Ecken und dass da hier und da hier und da sicher noch einer reinfliegt. Deswegen habe ich auch Tendenz ganz leicht nach oben und auf jeden Fall in den Top 25.
Jetzt wird spannend.
Ja, jetzt wird spannend mit Enzo Mio vom VfB Stuttgart. War der MVP beim vorletzten Spieltag? Ich weiß gar nicht mehr.
War ich auch nicht mehr. Ich glaube aber
135er Schnitt, genauso wie Groß, aber natürlich der Unterschied, dass wir bei Groß über einen sehr konstanten Spieler sprechen und bei Mio eben nicht. Trotzdem muss man bei dem, was er bis jetzt in der Saison gezeigt hat, sagen, dass er auf jeden Fall in den Top 25 für mich bleibt. Ob der Average höher geht, I doubt it. Ich würde sagen, ein bisschen runter. Ist dann zu sehr Scorer-abhängig. Kann man vielleicht mit Adeyemi vergleichen, der sich und halt in die Mio-Stelle dann nicht verletzt. So ein 125er Schnitt, 120er Schnitt, kann ich mir sogar vorstellen.
Ich sehe es deutlich skeptischer. Ich sage, er kommt nicht in die Top 25 rein und droppt runter auf ein 105er Average. Ich glaube zum einen, dass er halt eh auch ein ultra inkonstanter Spieler ist. Und zum anderen, dass beim VfB dieses Jahr einfach deutlich mehr rotiert werden wird. Er ist auf einer dieser Halbpositionen, wo auch dann mal ein Rieder spielen kann. Und ich sehe da auch einen Rieder jetzt nicht als Nope, also als jemand, der gar nichts drauf hat. Also da wird Mio mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal rausgehen. Er ist trotzdem der beste Spieler auf der Position. Er wird auf seine Punkte kommen. Ich glaube aber, wie gesagt, er droppt richtig runter auf ein 105er Average und wird nicht in der Top 25 landen am Ende.
Ja, kann ich auch so mitgehen. Hat die letzten Saisons halt einfach auch nicht die Konstanz gezeigt. Genau. Kann man das schon gut sagen.
Übertrieben gutes Talent, aber für die Top 25 musst du halt eigentlich gefasst Richtung 30 plus Startelf-Einsätze gehen, um da irgendwie reinzukommen. Und das sehe ich auch nicht. Plus halt eben, wie gesagt, auch die Performance-Konstanz ist bisher noch nicht so, wie ich mir das wünsche für eine Top 25 oder hier ein krass hohen Average.
Jetzt kannst du ja mal mit der wildesten Personalie für dich
Tute.
25 anfangen.
Tute hat den mit den unter anderem den besten Saisonstart aller Verteidiger erwischt. Ich habe ja eine Tierlist mit Kessem hochgeladen, beziehungsweise die Pyramide. Beste Grüße, könnt ihr gerne abchecken. Liga Insider Daily auf YouTube. Da haben wir uns beide darauf geeinigt, dass Tuta für uns sogar Elite ist, dass er Weltklasse ist. Das bedeutet Top 4 Spieler oder Top 4 Verteidiger gerade formmäßig in der Bundesliga. Und da gehe ich auch weiterhin mit. Der ist für mich sinnbildlich dafür, was Frankfurt für einen tollen Saisonstart erwischt hat. Der wird aber mit der Top 25 absolut gar nichts zu tun haben und wird auch vom Average noch so dermaßen einbrechen. Also, ich sage, der macht gerade so einen 100er Schnitt. Ich gehe Richtung 102er Average und sage, der droppt aus der Top 25 auf jeden Fall raus.
Ja, bin ich auch dabei. Also, im Leben, ich weiß auch gar nicht so richtig, wo die Punkte herkommen. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig Frankfurt geschaut, aber ist total verrückt, dass der da so weit oben mitspielt. Mit einem 137er Average, das muss man sich erstmal geben.
Er war sehr balldominant. Also hat sehr, sehr viel im Spielaufbau übernommen. Sehr, sehr gute Zweikampfführung auch bisher gehabt. Und jetzt halt natürlich ein Tor und ein Assist von der Sechserposition aus. Ist auch freaky gegen Kiel. Das kannst du im Normalfall auch nicht einfach so die ganze Zeit replizieren. Deswegen, ja, war ein sehr guter Saisonstart. Aber der war letztes Jahr schon nicht verkehrt. Na, dann 90er Schnitt gefahren. Das ist schon, wenn der über 100 macht, wäre das schon eine sehr starke Saison.
Ja, deswegen kann ich mich da anschließen, was du soweit gesagt hast, auch rund um die 100 im Average sehe ich ihn auf jeden Fall, aber auf jeden Fall nicht mehr als Top-2-Verteidiger, das glaube ich kaum. Kommen wir zum zweiten von drei Torhütern in der aktuellen Top 25 und ich habe eben gesagt, ich sehe nur einen drin, ich würde mich da nochmal revidieren, weil ich das selbst auch anders aufgeschrieben habe. Ich glaube, Zentner ist einer, der es wirklich schaffen kann, in die Top 25 zu bleiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal so Torhüter, die ein bisschen mehr Harakiri sind als andere, die mal, ich weiß nicht, sowohl Zentner als auch Zetterer, die erinnern mich beide daran, einfach mal ein bisschen zu wild zu sein auf dem Platz. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für Kickbase-Punkte. Deswegen glaube ich, dass Zentner das längerfristig durchhalten kann. Aber dass natürlich der Average von 150 nicht da bleibt, wo er jetzt ist. Und auch der, ich weiß nicht, welcher Platz ist er, Platz 13 in der Top 25 natürlich auch nicht der Status quo bleiben wird. Das wird irgendwo Richtung Platz 23 bis 25 gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sogar reichen kann dieses Jahr.
Enough said. Ich glaube, Baumann war letztes Jahr 17. oder so. Und er hatte fast einen 130er Schnitt. Das war schon krank. Das glaube ich auch nicht. Also ich gehe mit dir voll mit. Ich sage, wenn, dann wird er ganz knapp reinkommen, einfach weil er jedes Spiel macht und vielleicht aktuell der beste Goalie in der App ist. Zumindest auch perspektivisch gesehen, weil Mainz aber auch so krank durchlässig ist, muss man halt auch schauen. Das ist halt absurd, wenn Mainz kompakter wird, wobei dann spielen sie vielleicht auch mal zu null. Also das kann sich auch alles so ein bisschen nichts nehmen. Für mich auch, wenn dann knapp Top 25, vom Average geht es aber noch ordentlich runter Richtung 115, 120 und das wäre schon eine richtig krasse Saison, wenn er so hoch performt.
Ja, safe.
Xavi Simons, ja, Top 10 Spieler für mich komplett, wird vom Average auch noch deutlich hochgehen, hat gerade 100, na deutlich, never mind, der hat durch das Spiel,
ja.
Das letzte Spiel hat er halt so reingekickt. Ich vergesse die ganze Zeit, dass erst 5 Spieltage gespielt sind. Wenn du da ein krankes Spiel hast, dann schießt dein Average wirklich in die Höhe, das ist Wahnsinn. 164 im Schnitt, dann sage ich, er wird halten dürfen wir nicht. Dann sage ich, er wird marginal schlechter auf 160 bleiben. Also genau dasselbe performen wie letztes Jahr. Da hat er 157 im Schnitt gehabt. Das sehe ich einfach komplett wieder. Also Copy and Paste die letzte Saison bei Xavi, auch was Punkte angeht und natürlich dann am Ende Top 10.
Echt. Brauche ich gar nicht zu viel dazu sagen. Da werden noch mehr Scorer kommen und ich glaube, das bleibt alles auf einem ähnlichen Niveau bei ihm.
Ist Peter Gulaschi der größte Overperformer bisher in der App? Von den Torhütern.
Es kann gut sein.
Ich sag ja.
ja, weiß ich nicht.
Das ist absurd. Der hatte nie Kickbase-Relevanz. Warum ist er so krass gerade?
Ja, 164 Average. Ich habe bei Kicker gesehen, der ist bei den Torhütern, ich suche mal eben währenddessen noch die Statistik raus, der hatte einen 90er, 90% Abwehrquote oder sowas, was völlig im Vergleich war, das überinsane.
Das ist so krank. Alter, das ist ehrlich, der macht richtig hier Old Man's Game für einen Goalie. Der reift einfach wie ein feiner Wein. Der wird einfach besser. Ich habe irgendwie Gulaschi in den letzten Jahren als absoluten Unsicherheitsfaktor bei RB gesehen. Ja, ich weiß noch, wir haben vor der Saison darüber debattiert, ob Westervoort ihn vielleicht sogar dieses Jahr schon ablöst. Und du hast gesagt, nee, der wäre niemals in sein letztes Vertragsjahr gegangen, wenn der nicht spielen würde. Und da war ich schon so, ja, stimmt, gebe ich dir recht. Aber irgendwie von den Leistungen her, weiß ich nicht. Wäre auch mal Zeit, dass da jemand Neues reinkommt. Aber der ist ja so gottlos am Performen, Mann. Also ja. Aktuell der punktbeste Goalie in der App, das kann man noch dazu sagen. 164 Punkte im Schnitt, haben wir eben schon gesagt. Überkrass. Aber, also mich wird's ganz ehrlich, wenn er das, keine Ahnung, das ist so schwer. Mein innerer Instinkt ist, der droppt runter auf 105 im Schnitt. Und das wäre schon eine saugute Saison dann auch.
Also Peter Gulaschi bei Kicker Paraden 90%. Boah. Kevin Müller hat 56 auf Platz 2.
Das
Kogel
ist ja
57. Ja, Alter, das ist völlig insane. Und
das dann ist aber nicht haltbar.
Schon 4-mal zu 0 gespielt.
Ja, das ist nicht haltbar. Egal wie gut du bist, das ist nicht haltbar.
Solange Klostermann spielt er zu 0.
Also ich sag, der Drop komplett runter. Ich sag aber, wenn Zentner am Ende mit dem Saisonstart, wäre es absurd, wenn er am Ende nicht Top 25 ist. Wenn er jetzt schon 800 Punkte rausgeholt hat, jetzt 164 Punkte im Schnitt hat. Ich sag auch, der kommt ganz knapp in die Top 25 und ist damit mein zweiter Goalie in der Top 25. Aber der droppt runter auf 105. Wenn es ganz, ganz geil läuft, 110 Punkte im Schnitt.
Für mich der beste Torwart dieses Jahr.
Damn.
Also ich nehme den Push einfach mit von den ersten Spieltagen und sag, der wird der beste Goalie dieses Jahr. War auch nicht viel besser als Zentner und bei Goldies wäre ich immer noch vorsichtig. Wie viel kostet der eigentlich?
18 irgendwas.
Zentner ja, 18, um die 18. 8. Wenn man bedenkt, dass trotz sonst ein Kobel so 23, 24
ist, ja, das ist ja ein Joke.
Crazy
Average oder Neuer. Gekostet hat. Neuer kostet so viel wie Gulaschi und hat die Hälfte von seinen Punkten im Schnitt.
Ja, kann man sich schon mal antun. Also, why not? Also, Leipzig schaut jetzt defensiv nicht so schlecht aus.
Das ist halt das Ding. Normalerweise war das jemand, der selbst wenn er zu 0 gespielt hat, nicht mal einen grünen Balken gemacht hat. Weil Leipzig einfach so wenig auf die Hütte bekommt. Aber er hat jetzt gerade einfach so dieses perfekte Hybrid von, er kriegt irgendwie viel auf die Hütte, hat dann natürlich auch jetzt, um ihn nicht zu diskreditieren, brutale Qualität. Ich meine, 90% Abwehrquote habe ich noch nie gehört bei einem Torwart. Das ist vollkommen insane. Und das halt kombiniert mit dann noch einen Elfmeter gehalten, geile Form, 4-0. Ja, bin ich mal gespannt, wie das mit dem guten Herren weitergeht. Aber ganz ehrlich, also nur um das auch nochmal zu sagen, mir wäre es am Ende, also ich glaube, Gulaschi und Zentner werden sich nicht viel nehmen dieses Jahr.
So, hören wir mal auf, über Torhüter zu reden.
Gehen wir zu
Serge Gnabry. Top 25, ähnlich wie bei Gulaschi. Ich glaube, das geht noch deutlich runter, weil man auch nicht weiß, wie konstant die Saison wird.
Das ist übel schwer zu callen bei Gnabry.
Aber auch 800 Punkte werden am Ende mindestens für die Top 25 reichen. Ich habe das Gefühl, er ist topfit. Kompany würde ihn auch teilweise nicht über 90 Minuten spielen lassen, wenn man irgendwie das Gefühl hätte, da wäre irgendwie noch was los bei ihm. Und ich sag, der macht Top 25. Sein Average jetzt gerade bei 169 wird er nicht halten, aber trotzdem wird er relativ hoch bleiben. Irgendwas zwischen 100. Boah, was sag ich jetzt? Das ist so schwer.
Ich finde, vom Average kannst du ruhig hochgehen. Ich glaube halt, Gesamtpunkte wird
ernsthaft?
Geben. Ja. Ich meine jetzt nicht verbessern, sondern du musst jetzt da nicht so doll runterbuttern von dem, was er jetzt hat. Aber ich glaube halt, Gesamtpunkte werden bei ihm ein Thema.
Ja, es kann sein.
Also, das ist was hat er denn im Schnitt? 169. Ganz ehrlich, über 150 macht er dieses Jahr im Schnitt. Würde mich wundern, wenn nicht. Der spielt eine geile Rolle, der ist aktuell felsenfest gesetzt, der wird die Hinrunde komplett bossen. Und für mich wird es erst dann interessant, wenn er mal angeschlagen wäre, weil, ich habe es auch heute im Video erzählt, Olise und Sané werden selten bis nie zusammenspielen. Das matcht einfach nicht, wenn die jeweils auf den Flügeln spielen, egal wie du das besetzt. Du brauchst da entweder Kingsley Coman oder Serge Gnabry. Und Digga, Serge Gnabry putzt aktuell den Boden mit Kingsley Coman. Also solange der fit bleibt, wird für mich kein Weg an Serge Gnabry vorbeiführen. Also ich sag 150 macht er mindestens im Schnitt, Top 25 auf jeden Fall auch. Es wird halt auf die Saison gesehen kein Top-10-Spieler für mich und auch kein Top 15, aber Top 20 sehe ich den schon.
Ja, bei mir ist immer das Ding, wenn du so einen Gnabry hast mit den Alternativen, da brauchst du nur einmal kurz in ein Formloch kommen.
Total,
und dann
total.
Bist du direkt wieder außen vor. Das geht für mich zu schnell, dass ich sagen kann, dass er komplett durchzieht. Das kann er auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass er Bock hat, das die ganze Saison so durchzuziehen, beziehungsweise, dass sein Körper ihn auch lässt. Aber ja, ich glaube, wir haben genug gesagt. Top 25 und ein bisschen weniger im Average.
Kann man sich voll einigen, ne? Gehe ich voll mit. Ich glaube aber, das wird eventuell sogar die beste Serge Gnabry-Saison, die wir je gesehen haben, weil er einfach brutal in Form ist und unter Kompany absolut gesetzt ist.
Dann ist es mein Mann für die Rückrunde.
Du bist eh, die Leute reden immer darüber, dass ich mich in Spieler verliebe, aber du wirst noch viel härter probieren, dein Team irgendwie wieder zusammenzukaufen, weil die Hinrunde geil sein wird.
Ja, weil ich weiß, dass sie gut sind. Ja. Aber das Problem ist, dass die alle viel teurer geworden sind, weil ich ja weiß, dass sie gut sind und die alle gestiegen sind.
Bro, Scheiße, das wird überlustig. Okay, Vincenzo Grifo, 172 Punkte im Schnitt, ist natürlich auf die Saison gesehen viel zu hoch. Lustigerweise habe ich vor der Saison den in Anführungszeichen Hot Take gemacht, dass das wieder eine Vintage-Vinci-Saison wird, dass der wirklich eine sehr gute Saison spielen wird, weil der bei vielen Leuten nicht auf dem Zettel war. Ich bleibe da auch dabei. Ist für mich ein sehr guter Spieler, kann man absolut mitnehmen. Punktemäßig wird der im Average auf jeden Fall noch ordentlich runtergehen. Top 25 ist absolut safe. Ich sehe ihn so, wenn alles glatt läuft, bei einem 130er, 135er Schnitt auf die Saison gesehen und Top 25 damit zementiert.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen, außer 135, 140. Bleibt geil. Safe in den Top 25, aber ich glaube, ab jetzt kommen auch nur noch Spieler
über ja, die jetzt müssen wir das Top 25 sagen. Die werden alle debattieren müssen. Ja.
Genau. Deswegen kommen wir direkt zu meinem nächsten Baby.
Boah, ist das nervig, dass du hier so viele Spieler drin hast.
Das ist schon geil, ne?
Das ist schon hart.
Zu Joshua Kimmich, der mal entspannte 866 Punkte ohne Scorer gemacht hat bis jetzt. Krank. Ja, ich finde, also, was soll ich sagen?
Vintage Kimmich.
Ja, back. Vintage Kimmich. Und also in den Top 25, habe ich ja eben schon gesagt, bleibt er auf jeden Fall. Was machst du mit dem Average?
Der geht noch runter.
Aber geht der weit runter?
Nee. Ich seh Kimmich, weil du musst ja auch überlegen, da werden noch Scorer dabei kommen. Ich würde Kimmich so ungefähr auf einem Level mit Xavi Simons setzen. Und Xavi Simons habe ich bei 160 Punkte im Schnitt eingeordnet, da sehe ich Kimmich. 160 Punkte, das ist wieder die alte Kimmich-Versicherung auf die Saison gesehen. Der wird immer spielen, der wird immer seine Rohpunkte machen. Hat man jetzt auch gegen Leverkusen gesehen. Die haben gegen Leverkusen gespielt und er war der Mann in der gesamten Bundesliga an diesem Spieltag, der die meisten Pässe gespielt hat. Ich meine, es waren 160 oder so, das ist komplett absurd. Gegen Leverkusen, Bro. Das wird da sein. Und das ist jemand, der ist immer da, der ist nie verletzt, der spielt eine große Rolle. 160 Punkte sehe ich komplett im Schnitt, vielleicht sogar 165 Punkte und Top 25 müssen wir nicht drüber reden.
Ja, ich sag 170 im Average insgesamt am Ende und mindestens Top 5 in Kickbase.
Ja, 170 glaube ich nicht ganz, aber Top 5 gehe ich voll mit, weil er wird immer spielen und er wird immer konstant performen.
Die brutalste Konstanz, die man haben kann.
Ja. Top 5 ist interessant. Wenn, dann Platz 5. Aber das ist übel hart zu kommen.
Die haben auch noch einen Mamouche auf der 1, Alter. Ja, das ist so verrückt. So, kommen wir zu
Alejandro.
Ja, Jakob ist nicht da. Mach Sein du den Baby. Part mal.
176 Punkte im Schnitt. Wenn ich jetzt gerade picken müsste zwischen Grimaldo und Kimmich, würde ich trotzdem mit Grimaldo gehen.
Deswegen, nee, safe Kimmich.
Ja, ich weiß. Du bist ja auch Besitzer, da hat man auch immer ein bisschen die Brille auf. Ja, ich wette mit dir, das wäre mindestens 65% für Grimaldo, wenn man jetzt choosen müsste zwischen Grimaldo und Kimmich. Mindestens. Ja, wir machen eine Abstimmung. Ja. Lasst euch natürlich von uns jetzt nicht hier gaslighten.
Live im Podcast.
Perfekt. Wenn ihr 24 Stunden Kimmich nachher hört, dann schreib einfach, wen hättet ihr lieber im Team mit einem neutralen Hintergrundbild und dann schau mal, was die Leute abstimmen.
Nee, ich mach Kimmich als
Hintergrund. Ja, das wäre nämlich ein Jakob-Ruf, deswegen habe ich es extra gesagt. Jakob schreibt wieder, bitte, stimmt für mein Team, dann werfe ich mein Handy an die Wand. Ich finde ihn einfach ein bisschen geiler als Kimmich, weil ich glaube, dass er dasselbe Rohpunkte-Potenzial hat und noch mehr Scorer machen wird. Deswegen sage ich bei Grimaldo, das wird ein zwischen 170 und 175 Average-Saison, also leicht unter dem, was er jetzt gerade hat, mit 176, Top 25, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, sehe ich ganz genauso. Habe ich wenig hinzuzufügen. Grimaldo auch super safe. Trotzdem hätte ich lieber Kimmich, weil der spielt trotzdem bei Leverkusen. Und ich habe am Wochenende gesehen, wie Leverkusen spielt und wie Bayern spielt. Deswegen sind wir die Bayern dieses
Jahr lieber. Leverkusen wird in allen Spielen noch gefühlt dominanter sein. Die sind auch in den Dominanzstatistiken noch mal besser als Bayern. Das war halt einfach nur dieses eine Game. Also ich würde das nicht überbewerten. Ich glaube, Leverkusen ist trotzdem die Rohpunkte-Mannschaft in Kickbase. Vor allem, wenn man das auf einzelne Spieler münzt. Bei Bayern ist eher, dass alle, also im Schnitt oder die gesamte Mannschaft mehr Rohpunkte macht. Aber bei Leverkusen sind es halt einfach die Individualperformer, die eben eine große Rolle im System einnehmen. Bei Bayern ist der Gesamtansatz. Was letzten Endes erfolgreicher ist im Real-Life-Fußball, aber in Kickbase glaube ich, dass die Leverkusener trotzdem ein bisschen besser punkten werden.
Apropos Individualperformer.
Ha, take my big man. Big Jamal, mein Hau Habibi. Aus. 180 Punkte im Schnitt. Überkrassen Saisonstart, da habe ich schon 3 Tore gemacht. Ich glaube, er wird runtergehen. Ich würde ihn auch auf Kimmich-Grivaldo-Level setzen. Ich sehe den so bei 170 Punkten im Schnitt. Ich glaube, der unromantische Take ist, dass Grimaldo leicht mehr machen wird und Kimmich leicht weniger. Das ist zumindest mein Call. Musiala ist auch ein kranker Rohpunkter, das muss man auch überlegen. Also, dass man die Tore abzieht, der hätte mindestens 2-mal einen grünen Balken gemacht und gegen Bremen sogar über 200 Rohpunkte. Also, das ist auch ein Rohpunkte-Gott. Noch dazu halt die Scorer-Gefahr, überragender Spieler. Deswegen für mich 170 Punkte im Schnitt und wie gesagt, zwischen Grimaldo und Kimmich einzuordnen.
Ja, kann ich auch nicht viel hinzufügen. Ich glaube, er bleibt auch weiter da oben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass noch mehr Scorer dazukommen.
Ist ja krank.
Die Rohpunkte schon fast krass.
Noch gar kein Assist zum Beispiel. Also wenn Bayern so 7-8-0 Spieler hat, dann ist auch nicht unrealistisch, dass er dann einfach mal so ein paar Querpässe spielt, die dann plötzlich zum Assist werden. Das stimmt, ja.
Ich glaube, es ist eher wahrscheinlich, dass ein bisschen weniger Rohpunkte werden und dass die Scorer hochgehen. Ich glaube, so irgendwie in die Richtung sehe ich.
Okay, fair. Kann ich mir auch vorstellen. Ja.
Den nächsten, um mal direkt überzuleiten, Michael Olise. Boah, ist dasselbe wie bei Gnabry. Den kann ich auch noch gar nicht einschätzen, wie konstant er spielen kann. Und eben habe ich da auch wieder diesen Konkurrenzgedanken dahinter. Ich habe zumindest Kimmich, Grimaldo und Musiala safe lieber als Olise.
100%.
Das war direkt not vorwegzunehmen. Wen hättest du lieber, Olise oder Gnabry?
Preis-Leistung Gnabry.
Ey, das wird heute so eine Entweder-Oder-Folge hier.
Ja, das Ding ist, ich würde jetzt Serge Gnabry picken. Glaube auch, dass Gnabry. Das Ding ist, bei Gnabry, ich habe so Paranoia, dass er sich verletzt, Mann. Das kannst du keinem erzählen. Wenn ich wüsste, der bleibt fit, dann würde ich nicht mal überlegen, würde Serge Gnabry picken. Aber ich glaube halt, das Level von Sané ist trillionenmal höher als das Level von Coman. Das heißt, Sané ist auch die höhere Konkurrenz zu Olise als Coman zu Serge Gnabry. Und wie gesagt, ich sehe halt diese Doppelflügelbesetzung aus Sané und Olise nicht. Deswegen sage ich, also Olise ist irgendwie. Für mich hat er bisher, ich meine, er hat ja overperformed, er hat einen 504-Punkte-Spiel drin. Ansonsten war der
jetzt 94er-Schnitt.
Ja, ansonsten wäre der halt nicht so überkrass. Also wenn man das 500-Punkte-Spiel, sonst wäre es ein normales Spiel gewesen mit 100 Punkten, dann wäre der bei, keine Ahnung, ich schätze mal so 110 Punkten im Average. Dieses 500-Punkte-Spiel reißt halt brutal nach oben. Sehe ich, dass der das nochmal machen kann. Der hat brutale Qualität. Ich glaube aber auch, der wird auf die Saison extrem viel rotieren, vor allem mit Leroy Sané. Ich sehe das einfach und deswegen sage ich, der droppt noch richtig heftig runter. Ich sage, der geht runter auf so einen 135er-Schnitt und Top 25 wird aber trotzdem erreichen.
Ja, sage ich ganz genauso. Wenn man die Bayern-Punkte auch verfolgt hat während den Matchdays, dann hat man einfach gesehen, wie viel besser Gnabry einfach auf das Kickbase-System geschnitten ist.
Das ist es. Wir sagen nicht, dass Gnabry der bessere Fußballer ist, aber wir sagen, Gnabry ist der 1000-mal bessere Fußballer für Kickbase.
Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal, Gnabry und Olise haben ungefähr, wenn sie beide 90 Minuten spielen, haben sie ungefähr gleich viele Touches und Pässe im Spiel. Aber Gnabry
macht doppelt so viele Punkte.
Gnabry macht doppelt so viele Punkte. Damit ist alles gesagt.
Obwohl Olise mehr vom Spiel hat. Ich würde sogar sagen, Olise ist deutlich balldominanter, aber ich sage Serge Gnabry macht in denselben Minuten die doppelten Punkte.
Ja, genau. Genauso würde ich das auch sehen.
Top. Tip top.
Dann
Top 4.
Grani Xhaka. Mit 199er Schnitt.
Ja. 199 Punkte im Schnitt. Letztes Jahr, ich glaube, 3 Scorer gemacht. Jetzt hat er auch schon 3. Also der Mann, sogar 4 schon. 3 Assists, 1 Tor. Der Mann holt alles nach, was er letztes Jahr nicht gemacht hat. Granit Xhaka ist immer noch komplett insane. Für mich immer noch ein Top-5-Spieler. Und ich sehe auch irgendwie, am Anfang dachte ich irgendwie, der wird auch mit Sicherheit mal rausrotieren. Ich glaube, der rotiert vielleicht zweimal raus dieses Jahr. Und dann gefühlt auch nur, wenn er muss. Deswegen für mich punktemäßig minimal.
Nur gegen Bochum vorm Champions-League-Finale.
Ja, minimal runter auf 190 Punkte im Average. Und Top-5-Spieler, ganz klar.
Ich glaube, dass man sich schon noch an der letzten Saison orientieren muss. Da hat er 172 insgesamt am Ende gehabt. Und er hat Scorer. Jetzt natürlich krasser gestartet mit den Scorern. Aber ich glaube, dass das schon sehr exemplarisch war letzte Saison. Deswegen glaube ich, dass er doch ein bisschen mehr droppen wird. Ich sehe ihn so bei
175
bis 180. Ich glaube, ein bisschen besser mit. Als letzte Saison. Aber
geh ich mit.
Also
ich
die Scorer in der Masse sehe ich nicht.
Revidiere ich komplett, gehe ich voll mit. Ist ein sehr, sehr guter Call. Gehe ich 1-1 mit, 175 bis 80. Er wäre mir trotzdem lieber als Grimaldo, er wäre mir lieber als Musiala, er wäre mir lieber als Kimmich, aber ja, Granit Xhaka dann trotzdem einfach ein absoluter insaner Spieler. Flo Wirtz, nächster insaner Spieler. Ist reingestartet mit absolutem Seasonal-MVP-Potenzial, dann jetzt gegen Wolfsburg natürlich ein bisschen gedrückt, jetzt hat er nur noch 221er Average. Top-2-Spieler in der App für mich. Mit Harry Kane zusammen kann ich kurz und schmerzlos machen. Wenn Harry Kane nicht so ein Freak wäre, dann wäre Wirtz der beste Spieler in der App. Ich sehe ihn auch bei 200 Punkten im Schnitt. Ich sage, er knackt die dieses Jahr. Ich habe es voll im Gefühl. Ich glaube, der wird scorermäßig so durchdrehen dieses Jahr. Deswegen sage ich, er macht 200 Punkte im Average und ist der zweitbeste Spieler in der App.
Ja, brauche ich auch wenig hinzufügen. Letzte Saison halt noch aus Kreuzbandriss und so weiter gekommen und so. Das hat auch erstmal alles noch ein bisschen gedauert. Aber jetzt hat er halt komplette Sommerpause durchgemacht. Man sieht, wie fit er ist. Man braucht sich nur anschauen, dass der nicht nur 221 Punkte pro Spiel macht, sondern auch 101 Minuten pro Spiel in 5 Spieltagen. Der ist nicht rotiert, der Mann. Das ist das Wilde. Und deswegen.
Der hat jetzt diesen Status erreicht, den Xhaka und Grimaldo letztes Jahr hatten, dass die einfach jedes Spiel 90 Minuten machen und das auch machen können. Und du siehst auch in den Spielen, dass er sich selber auch mal so ein bisschen rausnimmt, um sich selber im Spiel so ein bisschen zu schonen, dass er nicht da total übertreibt. Das ist wirklich, der ist so ein smarter Spieler, Mann. Das ist unglaublich.
Komplett. Deswegen für mich auch clean Top 2. Was hast du für einen Schnitt gesagt?
200.
Ja, geh ich mit. Hatte Kane letztes Jahr 200?
Genau 200 hat er letztes Jahr.
Ja, dann macht Kane dieses Jahr 205.
100% mein Call. For real. Wir haben jetzt Harry Kane. Und mein Call ist, Harry Kane ist immer noch der beste Spieler in der App und ich sage, Kane macht 205. Ich glaube, scorermäßig wird der vielleicht genau dasselbe machen wie letztes Jahr auch wieder, was die Gesamtscorer angeht. Der wird aber, weil Bayern auch einfach viel balldominanter spielt, noch mal ein bisschen mehr Rohpunkte machen als letztes Jahr, weil letztes Jahr hat er gar keine Rohpunkte gemacht, sondern nur in Transitions das ein oder andere Mal einen Ball aufgelegt. Jetzt unter Kompany sind die einfach so crazy dominant, dass der auch da seine Rohpunkte verbessern wird, dadurch dann für mich im Average ein bisschen höher geht, vielleicht von den Scorern leicht runter und deswegen am Ende trotzdem bei 205 Punkten im Schnitt landet.
Ja, vielleicht macht er sogar noch mehr.
Das wäre so krank, Alter. Das wäre so krank.
Und wir haben natürlich einen, der nach Wirtz und Kane natürlich noch genannt werden muss.
Der beste Spieler der App, aktuell.
Der beste Spieler in Kickbase, Omar Marmoush.
Das ist so geisteskrank.
Ist das krank.
Das ist so geisteskrank. 245 Punkte im Average. Ich habe gesagt, wir haben einen Rückblick gesagt, das ist für mich einfach der neue Gerassi und Boniface vom letzten Saisonstart. Da dachte mir auch, was machen die beiden da bitte? Für mich wird der Verlauf aber auch sehr ähnlich sein zu den beiden. Das heißt, die starten kometenartig in die Saison rein und dann relativiert sich alles. Die Eintracht-Offensive gefällt mir. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut im Zusammenspiel mit Ekitike. Aber man hat jetzt in den letzten Spielen schon, finde ich, gemerkt, in den letzten beiden Spielen, sowohl in der Euroleague als auch jetzt in der Bundesliga, dass Frankfurt für mich auch noch keine Champions-League-Mannschaft ist. Das heißt, das wird einbrechen. Aber ich meine, das ist zu erwarten. Der kann aber dieses Jahr, und das wäre krank, die Besitzer werden jetzt sagen, aber es wäre krank, wenn Omar Marmoush ein 140er Average fährt. Ich sag, den macht er aber. Ich sag, der macht einen 140er Schnitt und wird easy in der Top 25 landen.
Grifo oder Marmoush?
Ha! Ich kann Stand jetzt nicht mit Grifo gehen, ich muss Marmoush sagen.
Ja, sehr gut. Hätte ich auch genommen. Gehe ich auch so mit. Also, ich glaube, dass dieser Saisonstart schon zu krass ist, dass ich das so weit drücken kann, dass er 100 im Average runtergeht, dass es vielleicht sogar ein bisschen drüber liegt, bei 145 bis 150. Aber trotzdem ist das völlig absurd und der Stürmermarkt ist rar gesät, wir sagen es immer wieder. Und dann eben noch einen weiteren Topspieler in dem Segment zu haben, das waren letztes Jahr doch ein paar weniger, ist absolut krass und ja, holt euch mal Musch, solange es noch geht.
Ja, nur Tim Kleindienst ist besser, ansonsten ist der beste Stürmer.
Nur Tim Kleindienst ist besser.
Gut, dann sind wir damit durch. Das war jetzt ein bisschen länger als gedacht, aber wir hoffen natürlich, dass ihr da einiges mitnehmen konntet. Und deswegen gehen wir jetzt rein in unsere Preview-Show und starten natürlich wie immer rein mit der Fernschuss-Podcast-Scorer-Garantie. Ich öffne.
Wir starten damit rein, dass Jakob
Junge, wieder getroffen hat. Nerv mich, Mann, das ist unglaublich, Alter.
Ja. Er hat meinen Girassi genommen, das ist das Nervige
daran. Jakob, who would have thought, sticht natürlich wieder mit Serou Girassi. Er hat damit 5 aus 5 Richtige bisher gepickt. Wie gesagt, man muss bedenken, wir dürfen jeden Spieler das ganze Jahr nur einmal nehmen. Er hat jetzt 5 Spieler genommen, außer Adamu, der war so ein bisschen under the radar, die schon natürlich auch Scoring-Potenzial mitbringen. Und ich kann jetzt schon spoilern, er hat jemanden dabei, der dieses Mal ein bisschen mehr edgy ist, als die Calls, die er jetzt gemacht hat. Trotzdem ist es verrückt, in 5 Picks 5-mal zu hitten. Weil du kannst auch Harry Kane picken und er trifft mal im Spiel nicht. Also, das ist wirklich krass. GG an Jakob an der Stelle. Paul, du hast dich für Marmoush entschieden. Ich würde sagen, das ist dezent aufgegangen.
Ja, also, der hat einen gemacht, oder?
Genau, der hat einen gemacht von 4. wie gesagt, es geht hier um Scorer, nicht um Tore. Das muss ich noch dabei sagen. Also, es ist egal, ob der Spieler einen Assist liefert oder ein Tor. Bei mir war es todeslucky. Ich habe Mio gecallt. Der hat einen Elfmeter verschossen und im Nachschuss reingemacht. Aber hey, I take it. Damit hat Jakob 5 Punkte von 5. Paul und ich jeweils mit 2 Punkten. Und damit gehen wir rein dieses Wochenende in die Scorer-Garantie. Und Jakob hat Jonas Wind gepickt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ist er heute nicht mit dabei, deswegen nehme ich seinen Call weg. Und ich frage dich, Jakob, ich frage dich gerne, ja, wahrscheinlich. Geil. Ich frage dich, Paul, wen hast du genommen?
Ich habe mich für Alejandro Grimaldo entschieden.
Geil.
Gegen Kiel. Ich finde, ist einer von wenigen, wo ich safe weiß, dass er spielt. Ich hätte so Schiss, Scorer-Garantie aufzustellen, wenn er nicht spielt. Das wäre so das absolute Horror-Szenario. Deswegen ist Grimaldo da mein Mann.
Ich habe erst überlegt, ob ich einen Hot-Take nehme, aber ich nutze...
Nee, wir müssen aufhören mit Hot-Takes im Hattrick. Das bringt gar nichts. Wir müssen Jakob einholen.
Ja, ist es auch, aber letzten Endes müssen wir immer überlegen, wir müssen 34 verschiedene Spieler bei die Saison picken.
Also das hat letzte Saison auch super funktioniert.
Nee, da haben wir im Winter resettet und haben dann Stürmer dabei genommen. Bin ich ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sein. Deswegen, ich bleib noch ein bisschen under the radar mäßig. Wollte zuerst Hot Take mäßig einen von St. Pauli nehmen, habe mich dann aber dazu überredet, das nicht zu machen. Habe ich auch für einen Spieler von Bayer Leverkusen entschieden. Jemand, der jetzt in der Champions League nicht gespielt hat, beziehungsweise erst zur 75. Minute reinkam. Ich gehe mit Martin Terrier. In der Offensive bei Leverkusen ist absolut kein Hot Take. Sollte wahrscheinlich spielen. Es ist natürlich immer das Potenzial da, dass er nicht spielt. Das würde reinhauen. Aber an dem Wochenende finde ich es bei dem Gegner mit dem Potenzial, dass er spielen könnte, sehr absehbar. Und deswegen habe ich mich für Terrier entschieden als meine Scorer-Garantie.
Tipptopp.
Tipptopp.
Sehr gut. Wollen wir das so machen mit unseren Kategorien? Das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Wenn wir einfach im Laufe der Zeit beim Matchup ranken, auf das...
geile Idee.
Sprechen kommen, dass wir das da reinhauen.
Perfekt, machen wir.
Wir sind ja die spontanen Kings, hast du ja vor der Folge noch gesagt. Deswegen mir. Machen wir das auch so.
Das gefällt mir, meine lieben Freunde. Machen wir so. Top. Dann können wir reinstarten. Platz 9. Soll man nach meinen Matchups gehen oder nach deinem? Du hast letzte Woche vorgestellt, oder? Oder Jakob vorgestellt? Nee, ich habe vorgestellt, dann mach du.
Ja, dann mach ich. Was? Ich habe noch gar nicht angefangen.
Ich weiß, aber wir haben Threepeat. Egal. Mach.
Nein, wir haben letzte Woche gesagt, dass wir immer Bremen auf der 9
ja,
haben.
Ja, deswegen. Das
diesmal nicht.
Ah, okay. Ich dachte, deswegen sage ich Threepeat, weil wir jetzt, glaube ich, 3-mal in Folge Bremen auf der 9 hatten. Ich habe Bremen wieder auf der 9.
Ja, ich habe St. Pauli auf der 9, weil wir nach meiner Liste gehen.
Yes.
Und,
wir müssen einmal ganz kurz Pause machen. Einen kleinen Moment.
So. Da sind wir wieder. Rein mit meinem Platz 9, St. Pauli gegen den FSV Mainz 05. Ich sehe es sehr ausgeglichen, weil Pauli aus einer sehr starken Leistung kommt und Mainz aus einer sehr schwachen. Grundsätzlich sehe ich Mainz stärker und Pauli schwächer, deswegen gleicht sich das so ein bisschen aus. Und Pauli war sehr impressive gegen Freiburg. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, Mainz hat dann eben trotzdem wieder die Qualität, dann kommt ein Amiri zurück. Das wird sich ausgleichen und bei meiner Meinung nach nicht besonders vielen Toren enden, weil Pauli auch defensiv bis jetzt das ganz ordentlich gemacht hat. Für mich das ausgeglichenste Spiel auf Platz 9.
Ich habe sie auf Platz 8 und trotzdem kommt meine Hotzone von St. Pauli. Jetzt gibt es ein Stats-Gewitter, wie immer. Ich habe mir aufgeschrieben, also erstmal finde ich, das Matchup ist ein Match made in heaven für St. Pauli. Der Fußball, der St. Pauli spielt, beziehungsweise den sie jetzt gerade im letzten Spiel gegen Freiburg gezeigt haben, ist perfekt, um ihn auch gegen Mainz anzuwenden. Ich sehe wirklich gerade über die Umschaltsituation eine Menge Möglichkeit, diese Mainzer zu brechen. Noch dazu fehlt Hanke Olsen, der ist für mich gefühlt der einzige Spieler in der Dreierkette bei Mainz, der athletisches Potenzial mitbringt. Das spielt dann nochmal mit rein. Vor allem, wenn die wirklich Leitsch stellen. Also eigentlich musst du Cassie nach hinten ziehen, weil wenn du Leitsch stellst und du spielst mit Dominik Korn mit Leitsch auf den äußeren Außenverteidigerpositionen, gute Nacht gegen Afola, Jan und Zart. Das kann nur in die Hose gehen. Da sehe ich schon mal ein riesiges Mismatch gegen Mainz. Deswegen schon mal Punkt 1 für Pauli. Pauli ist generell auch spieldominanter, haben insgesamt auf die Saison gesehen 300 Pässe mehr gespielt als Mainz, was schon recht viel ist. Mainz ist extrem kacke in Umschaltsituationen, das heißt, die können selbst wenn Pauli mehr vom Ball haben wird, das Ganze nur schlecht umsetzen, haben unter anderem auch ultra schlechte Metriken in Progressive Carries und Progressive Passes, also sind sehr, sehr schwach darin umzuschalten. Noch dazu sind sie auch super schlecht darin, Seitenverlagerungen zu spielen, sind auch da Platz 15 in der Bundesliga, also können auch nicht mal ausnutzen, wenn Pauli mal auf eine Seite rübergeschoben hat, um das Spiel gut zu verlagern. Bei Mainz geht alles eher über Kurzpassspiel oder bei Nadim Amiri, der das Ganze nach vorne treibt. Und weil ich mir aufgeschrieben habe, Mainz ist in den Shot-Creating Actions, also einfach das, wie viele Schüsse du pro Spiel kreierst, auf Platz 15 ebenfalls, seht ihr also auch wenig Zugriffe. Für mich gibt es ja eigentlich fast nichts, was für Mainz spricht, außer dass sie vielleicht den Tag ihrer Tage haben können und über reine Energie, wie sie es halt bei Mainz manchmal machen, kommen. Aber rein von dem, was sie bisher gespielt haben, rein von den Stats, ist das hier eigentlich ein Must-Win für Pauli und ich bin voll bei denen. Und deswegen sage ich gerade, die äußeren Flügelpositionen super interessant durch Umschaltbewegung gegen die super langsamen lateralen Innenverteidiger bei Mainz. Und Pauli gewinnt das hier. Trotzdem habe ich es nur auf Platz 8, weil selbst wenn die das Ding 1-0 gewinnen, glaube ich nicht, dass Pauli eine überkrasse Rohpunkte-Mannschaft ist. Und dafür ist es mir dann persönlich ein bisschen zu heiß, weil sobald hier ein Tor fällt für Mainz, wird das ein Kack-Punktspiel für Pauli. Trotzdem meine Hotzone.
Ja, auch sehr verständlich. Ich würde es Pauli auch sehr gönnen. Hat mich sehr gefreut, dass sie da auswärts so gut gewinnen konnten, besonders weil ich im Podcast davor noch Saad sehr hervorgehoben habe und auch in mein Team aufgestellt hatte, was wir letzte Woche aufgestellt haben. Yeah. Das hat mich sehr gefreut. Dann, du hast es schon erwähnt, das andere Matchup, diesmal nicht auf Platz 9, weil Freiburg irgendwie zu kacke war einfach. Deswegen habe ich mich schwer getan. Deswegen meine Heimmacht auf Platz 8, Werder Bremen. Ja, es ist schwierig, weil...
Hey, ganz kurz, ich lache nur, weil wir wasten hier unsere Zonen für Platz 8 und Platz 9 in den Matchups. Das kannst du auch keinem erzählen, Alter.
Das ist bei mir aber immer so. Ja, okay, meine Heimmacht ist immer in den letzten 3 oder 4 Matchups, weil es ja schon einigermaßen ausgeglichen sein muss. Ich glaube, Heimvorteil zum einen, aber eben auch die Leistung gegen Hoffenheim, die zu Beginn natürlich unterirdisch war, aber ich glaube, die 70 Minuten danach, die müssen einfach beflügeln. Und ich war ein bisschen traurig, dass ich Montag im Podcast nicht dabei war und nochmal über das Spiel mich abfeiern konnte, weil diese Systemumstellung von Ole Werner, Köhn auf links, Agu auf rechts und Weiser vorne, Alter, das...
Ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert, aber es hat funktioniert.
Und das wird doch richtig geil, glaube ich. Ich glaube, das wird auch jetzt in naher Zukunft erstmal das meistgespielte System von Bremen. Finde Weiser perfekt da vorne in der Rolle. Seine Kreativität einfach ein bisschen weiter nach vorne zu verlegen, macht sehr, sehr viel Sinn, zumal er sowieso immer den Weg nach innen gesucht hat. Freue mich sehr, sehr drauf, das wiederzusehen. Ich glaube auch, dass Freiburg mit den beiden schnellen Außen, jetzt sind es ja sogar zwei und nicht nur Agu auf der einen Seite, sondern eben Köln und Agu über links und rechts, das kann auf jeden Fall eine Waffe sein. Ich glaube auch gegen Freiburg. Deswegen sehe ich Bremen leicht bevorteilt und erhoffe mir da einen Heimsieg.
Das wäre so ein Spiel gewesen, wo letztes Jahr Christian Streich eine Dreierkette gespielt hätte, um diese Stärken von Bremen zu egalisieren. Ich sehe das aber bei Schuster gar nicht. Also ich glaube nicht, dass die situativ jetzt wie Streich es die letzten Jahre gemacht hat, auf eine Dreierkette umstellen. Und dann sehe ich das auf jeden Fall auch, dass da durchaus Potenzial da ist, auf den Außen durchzubrechen. Und Bremen hat das ja auch bisher sehr geil gespielt. Bin ich mal gespannt. Ich habe sie trotzdem auf Platz 9, weil das für mich ein klassisches 1-1-Spiel ist. Tendenz auf jeden Fall auch Bremen, weil die viel besser in Form sind. Und Freiburg mir jetzt einfach nicht so gut gefallen hat, aber man darf jetzt nicht wegen einem Pauli-Spiel diesen, finde ich, sehr guten Saisonstart von Freiburg unterschätzen. Und deswegen für mich das, wie du es schon gesagt hast, ausgeglichenste Spiel an diesem Wochenende und deswegen auf Platz 9.
Ja, wir haben auch viele Bremen-Fans auf der Arbeit und die wissen auch, dass ich Podcasts mache. Und die haben mich auch so gefragt, ja, was kann man jetzt gegen Freiburg erwarten? Da habe ich denen auch gesagt, keine Ahnung, die gewinnen auswärts 3-0 gegen Heidenheim und verlieren dann zu Hause 3-0 gegen Pauli. Was soll ich euch zu Freiburg erzählen? Ich weiß gar nicht, wer da kommt. Ja. Also fühlt sich an wie der erste Spieltag.
Verständlich.
Dann Platz 7, bei mir Bochum gegen Wolfsburg. Ich habe mich schwer getan, Wolfsburg weiter nach oben zu tun, weil ich sie grundsätzlich deutlich stärker sehe als Bochum. Aber der Saisonstart war einfach nicht gut genug. Und du hattest auch schon oft gesagt, dass eben jetzt die geilen Matchups anstehen, aber man musste eben auch immer beachten, wie die Matchups davor aussahen. Und wenn man da eben ganz wenig Punkte geholt hat, dann kann man auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die leichten Gegner jetzt irgendwie easy points wären für Wolfsburg. Ich sehe sie trotzdem leicht bevorteilt, weil Bochum, Heimacht, Magic ist auch noch irgendwie nicht so richtig da, finde ich. Deswegen, enough said.
Ja, sticht fast, ich habe sie eins höher auf der 6, aber mit denselben Argumenten. Also ich wüsste nicht, warum die jetzt gegen Bochum plötzlich ein perfektes Spiel spielen sollten. Das sehe ich auch absolut nicht. Ich wüsste aber auch nicht, warum sie jetzt gegen Bochum nicht gewinnen sollten. Weil sie sind für mich trotzdem die deutlich bessere Mannschaft als der VfL. Und der VfL liegt denen tatsächlich auch. Die haben, glaube ich, die letzten 3 Spiele auswärts in Bochum alle gewonnen. Haben da auch immer gute Leistung gezeigt. Ja, ist schwer. Ich würde aber tendenziell hier auf jeden Fall auf den VfL Wolfsburg gehen und glaube, die werden das auch am Ende ziehen. Aber wenn, dann so ein knappes 2-1. Deswegen habe ich sie auch trotzdem auf die 6 gepackt.
Ja, sehr gut. Vielleicht haben wir es ja getauscht. Ich habe als nächstes Augsburg und Gladbach.
Genau, haben wir wieder geswappt. Habe ich auch. Habe ich auf der 7.
Augsburg-Verteidigung ist mir einfach viel zu wild. Ich war ja auch selbst im Stadion und auch die Spiele danach. Ich weiß nicht, Augsburg ist immer so hot oder flop. Aber auch gegen Leipzig dann 4 zu kassieren, was diese Saison ja gegen Leipzig noch gar kein passiert ist. Also alle standen irgendwie gut gegen Leipzig und haben wenig Gegentore zugelassen. Augsburg lässt sich natürlich komplett überfahren. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Gladbach-Offensive da richtig stechen kann. Sehe die deswegen relativ weit oben, obwohl sie auswärts spielen. Vielleicht ist auch wieder so ein Augsburg-Game, aber ich würde schon einigermaßen klar auf Gladbach gehen.
Du als Stögi, ich als Kleindienstbesitzer hoffen uns das natürlich, aber man darf Augsburg nicht unterschätzen. Die waren tatsächlich vor diesem Leipzig-Spiel, auch tatsächlich in diesem Leipzig-Spiel, nicht so kacke. Leipzig hat halt einfach die individuelle Klasse, die die hatten, perfekt ausgespielt. Und ich bin da mal sehr gespannt. Mich würde es hier nicht wundern, wenn Gladbach hier wieder reinscheißt. Aber Gladbach hat eigentlich die Qualität, um hier wirklich was mitzunehmen. Deswegen, bei mir sind sie auf Platz 7 gelandet. Ich finde es auch super ausgeglichen. Ich habe auch überlegt, ob ich Pauli drüber setze. Glaub dann aber trotzdem letzten Endes ein bisschen mehr an die Gladbacher Qualität, dass hier auch was möglich ist. Und deswegen trotzdem nur Platz 7.
Ja, man muss da dasselbe sagen wie bei Wolfsburg, dass einfach in der Vergangenheit auch nicht, oder in der jüngeren Vergangenheit nicht die Punkte rumgekommen sind, dass man sagen kann, okay, Gladbach macht einen Gegner fertig. Das ist dann relativ schwierig. Als nächstes wieder eine Auswärtsmannschaft, ganz viele Auswärtsmannschaften diese Woche, die für mich ja bevorteilt sind. Leipzig gegen Heidenheim. Ich glaube,
wir switchen hier alles rum, Alter.
Ich glaube, auswärts in Heidenheim zu spielen ist echt nicht so geil, obwohl Freiburg gezeigt hat, wie es laufen kann. Leipzig, ich lasse das Augsburg-Spiel jetzt einfach weg, haben sich einfach für mich noch nicht so krass gezeigt in der Bundesliga bis jetzt. Die strahlen nicht diese unfassbare Dominanz aus, wo mal ein Spiel 4-0 gewonnen werden kann, wie letztes Wochenende, was dann irgendwie doch passiert ist. Aber deswegen habe ich die anderen 4 Matchups noch ein bisschen weiter höher.
Ja, ich habe sie auf der 4. Also ich denke, das haben wir wieder rumgeswitcht mit deinem Platz 4 Matchup. Na, glaube ich doch. Für mich ist nämlich die, ich glaube, RB wird das ziehen. Für mich liegt Heidenheim auch Leipzig. Das ist so ein bisschen das, was Leipzig letztes Jahr hatte. Die haben immer gegen solche Mannschaften auswärts ziemlich gut performt. Sogar besser als in Heimspielen, weil in Heimspielen hatten sie nochmal mehr vom Ballbesitz und wurden dann eher ausgekontert. In den Spielen öffnen sich auch mal Räume, weil Heimmannschaften immer ein bisschen mehr probieren. Sinnbildlich dafür das Union-Spiel letztes Jahr, wo Šeško so performt hat. Ich glaube schon, dass sie das souverän ziehen werden und deswegen habe ich sie auf der 4.
Sehr gut. Dann habe ich als nächstes Rani Khedira, Fußballgott.
Ja, haben wir wieder geswitcht, habe ich auf der 5, sage ich ja.
Gegen Borussia Dortmund. ich war sehr eng, das mit meinem Platz 3 zu tauschen, aber habe mich doch dann für Dortmund auf 4 entschieden, weil Union, wir sagen es jede Woche wieder, die lassen einfach wenig zu, die werden viele Rohpunkte zulassen, auf jeden Fall, aber die werden nicht viele Tore zulassen, kann ich mir nicht vorstellen, besonders zu Hause. Ich weiß nicht, ob Union sich überhaupt zu Hause schon mal hat abschießen lassen in der Vergangenheit in der Bundesliga.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, damals, als sie wieder aufgestiegen sind, hat Leipzig gegen die in Union 4-0 gewonnen, wo Sabitzer Hattrick gemacht hat, wenn dich dran erinnerst.
Ja, nee. nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Union wieder durch irgendeinen Nadelstich noch einen reinschieben kann. Deswegen, ja. Geht so, das Matchup, finde ich.
Ja, BVB unglaublich geil ausgesehen in der Champions League, aber das ist auch einfach, du hast da ein Momentum aufgebaut in der ersten Halbzeit, du spielst zu Hause, Champions League Crowd ist einfach nochmal was anderes, als wenn du nach Köpenick fährst und da gegen eine der besten oder die beste Defensive der Bundesliga in der bisherigen Saison spielst. Wird für mich einfach ein tougher Task hier für die Dortmunder. Die haben sich sinngemäß immer sehr schwer getan, in Union was mitzunehmen. Ballbesitzmäßig waren die nie verkehrt unterwegs, aber halt offensiv wird es halt sauschwer gegen Berlin. Und dementsprechend für mich auf Platz 5 sogar am Ende nur gelandet.
Sehr gut.
Bisher wäre ich alles geswitcht.
Also achso, ja, Platz 5, stimmt, ja.
Ja.
Dann als nächstes habe ich trotzdem den FC Bayern.
Stich.
Ich glaube, man kann die auch auf 2 packen.
Nee, glaube ich nicht.
Sehe es aber so, dass Frankfurt einfach, die Confidence von Frankfurt wird trotzdem verhindern, dass Bayern so krasse Punkte macht.
100%, gehe ich voll mit.
Ich finde, der Vergleich hinkt, das mit Dortmund-Frankfurt am ersten Spieltag zu vergleichen, weil das jetzt ist ein anderes Frankfurt als am ersten Spieltag.
Jupp.
Aber trotzdem ist Bayern gerade Bayern und das haben wir gegen Leverkusen gesehen und ich habe das auch so ein bisschen gegen Bremen gesehen. Also da wird Frankfurt nicht viel mitzureden haben. Trotzdem sind die zu stark und ähnlich wie bei Union Dortmund kann man das vielleicht vergleichen. Auch da kann Nadelstich schnell mal noch zu einem Gegentor für Bayern führen. Deswegen, ja, Bayern halt auf der 3.
Bayern ist zu gut aktuell. Das heißt, egal wie gut Frankfurt ist, Bayern ist einfach viel zu gut, auch wenn die auswärts in Frankfurt spielen und Frankfurt da schon Wunderspiele hatte, wie das 5-1 letztes Jahr. Das war auch verrückt. Ja, no chance für mich für Frankfurt, auch wenn die bisher eine geile Saison spielen, weil Bayern einfach viel zu gut ist. Ich glaube aber, dass es von den Spielanteilen her nicht so geil ist, in Frankfurt zu spielen. Deswegen glaube ich nicht, dass die. Deswegen, ich gehe voll und ganz mit dir mit. Was soll ich hier nur groß sagen? Platz 3 passt nicht perfekt. Es gibt einfach 2 Mannschaften, die noch viel insaner sind an dem Wochenende.
Ja, nämlich der VfB Stuttgart auf Platz 2.
Ja, sticht.
Ich bin mir auch sicher, dass du das so hast.
Ja. Es geht gar nicht anders.
Leverkusen gegen Kiel auf 1. Leverkusen.
Junge, das ist die Kiel beste Mannschaft der Bundesliga gegen die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Oder von mir aus die 2-beste, die gegen die schlechteste.
Ja, und Matarazzo darf gegen seinen Ex-Club den Posten räumen. Also, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Das
werden die beide gottlos abschießen, egal was passiert. Das wären 2 Demontagen. Egal wer da spielt, egal wie es ausgeht.
Deswegen sind das auch die beiden Mannschaften für die Championship. Und ja. Ich glaube, da können wir auch kurz und schmerzlos überleiten, weil. Let's go. Sonst machen wir noch echt Überlänge heute. willst du Jakobs 11 noch mit vorstellen oder soll ich das machen?
Mach du das gern, das kannst du mal besser als ich.
Ja, sehr gut. Dann stelle ich mal als erstes die Formationsfrage und wen du im Tor aufgestellt hast.
3-4-3 Santos. Also Santos sehr werden gut. Wir alle haben, aber 3-4-3 wahrscheinlich nicht.
Ja, Jakob und ich spielen beide 4-3-3
mhm.
Und haben auch beide Santos im Team.
Das ist ein Must-Play.
Komischerweise.
Muss. Es gibt nichts anderes an dem Wochenende.
Dann, Jakob ist ja nicht dabei, deswegen mache ich die Verteidigung.
Hm?
Und zwar gehe ich erstmal auf die ein, die bei uns beiden stechen, dann mache ich es mir ein bisschen leichter. Nämlich haben wir beide Roho und beide Grimaldo im Team. Und die, wo wir uns unterscheiden, sind dann einmal bei ihm Joaquim Mele.
Finde ich wild.
Finde ich auch wild. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der schon einsatzbereit ist. Aber
also er steht als Option da, aber ich bin dir ganz ehrlich, selbst wenn Fischer ausfällt, sage ich, Baku spielt Rechtsverteidiger. Also ich finde, Mele ist ein Kackpick.
Grüße an Jakob an dieser Stelle.
Bis hierhin hört er eh nicht.
Dann hat er als Viertes noch Mittelstädt, den ich auch sehr, sehr valide finde.
Ja.
Bei mir ist es ein bisschen preiswerter insgesamt. Ich habe einmal Jan Kuto, der sehr wahrscheinlich wieder in der Bundesliga spielen dürfte. Und Mitchell Weiser. Ich bin in love seit dem Hoffenheim-Spiel. Das Offensiv, das wird noch krachen die Saison.
Wir haben unsere beiden Bremer im Gepäck, kann ich schon mal sagen. Ich
habe sie beide im Gepäck.
Geil. ich habe auch Maxi Mittelstädt, der sticht. Den finde ich auch super geil. Bestes Matchup. Hab da richtig Bock drauf. Oder zweitbestes Matchup. Dazu habe ich dann Erik Smeed. Also ich gehe trotzdem in meine Hotzone rein. Und ich glaube auch, dass der gegen Mainz echt gute Punkte machen kann. Für 10 Millionen finde ich den klasse. Deswegen nehme ich den noch mit. Und mein dritter und letzter ist Rafa Guerrero. Ich stelle mit einem Bayern-Spieler stelle ich auf und das ist Rafa.
Ja, ich glaube, ich stelle mir gleich noch Smeed rein. Ich finde den auch viel besser.
Ist übergeil. Ich habe eben gesehen, dass Jakob Roho hat. Dann habe ich kurz überlegt und dachte ich so, ich finde Smeed schon cooler.
Ja, also Roho finde ja.
Der ist halt nicht so der krasse Roho-Punkter tatsächlich. Ich habe den Roho-Punkter. Und Podcast-Titel.
Gott, oh Gott.
Grüße, die alle checken, ob der Titel wirklich so heißt. Keine Ahnung, der ist nicht so balldominant, wie ich es erwartet habe, to be honest.
Ja. Ja, ist verständlich. Chabot hat schon ein bisschen mehr den
total,
Hut auf, was die Bälle nach vorne angeht, als Roho in der Stelle.
Yes.
Mittelfeld. Ich leite mal ein mit meinem, ich habe ja eben schon einen gespoilert. Romano Schmid ist auch drin.
Let's go!
Mein Mann. Allein, dass du jetzt zwei Bremer in der Champions League spielst, ist schon absolut.
Nee, einen. Ich habe Romano. Einen? Ich habe gesagt, wir haben beide unsere Bremer, weil ich dachte, du hast Weiser und ja. Ich habe Schmid.
Ja, ich meine, in der Champions League. Du hast sogar
Friede. Ach so, und, ja, 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 Schmid. Stimmt, genau.
Total verrückt. Wenn du jetzt, ich schwöre, ja. Wenn du Stay am letzten Spieltag noch gehabt hättest, dann wäre das Trikot gekommen.
Dann würde ich hier die Bremer Sirene den ganzen Tag durch meine Wohnung schreien.
Digga, was wäre da los gewesen, wenn wir das zusammengeschaut hätten? Oh mein Gott.
Bin ich der Alter.
Ja, mein Mittelfeld.
Ganz kurz, das ist halt for real so ein Ding. Wenn ich Stay-Besitzer gewesen wäre am letzten Spieltag, ich hätte mir ein Trikot gezogen. Da wäre für mich kein Weg dran vorbeigegangen.
Ja,
es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Muss man machen. Okay, right, weiter.
Ich hoffe auch hart, dass der den Flow so mitnimmt. Dass jetzt Eddie Matore das Tor trifft, das reicht ja schon. So, Romano Schmid, Pascal Groß und Joshua Kimmich bei mir im Mittelfeld. Yes. Also ordentlich Rohpunkte. Und bei Jakobs sind es einmal mein Kevin Stöger, dein Ezequiel Palacios und mein Joshua Kimmich.
Geil. Alle droppen Kimmich, aber vollkommen zurecht. Ich habe nicht Kimmich, ich habe mich für Florian Wirtz als mein Big Boy im Mittelfeld entschieden. Ich gamble den Weg einfach. Ich habe das Gefühl, das ist so ein 500-Punkte-Potenzialspiel, wenn ja. Er spielt gegen Kiel. Das muss man einfach
machen. 5-mal Startelf bis jetzt.
Ja, ja.
Hast also, du eben noch gesagt.
Muss eigentlich. Ich habe Bock auf den. Deswegen mein erster Pick war Florian Wirtz. Ich habe auch Ezequiel Palacios. Ist für mich einfach jemand, den man geil riskieren kann an dem Wochenende. Für 20 Millionen. Deswegen nehme ich den auch mit. Ich habe Xavi Simons. Also ich riskiere das einfach. Ich mag das irgendwie aktuell so ein bisschen auf Individualperformance zu gehen in der Champions League, in der Championship. Deswegen Xavi Simons mein dritter Pick und hab sie eben schon gespoilert, Romano Schmid komplementiert mein Mittelfeld. Und dann würde ich sagen, leite ich meinen Sturm ein. Ich wollte unbedingt Demirovic drin haben, aber ich habe es einfach finanziell nicht gepackt. Deswegen ist am Ende meine Scorer-Garantie Terrier geworden. Ich habe Dennis Undav mit drin und Mohamed Amoura von den Wölfen.
Oh, Amoura finde ich auch ganz cool. Glaube aber, ist das.
Ja, ist halt Bochum. Ist halt nicht,
Bochum würde ich nicht ausstellen.
Bochum ist kein No-Brainer, ja, safe. Aber der kostet halt nur 10 Millionen, das war's mir wert.
Ja, aber trotzdem, auswärts in Bochum, da stelle ich nicht auf, wenn es nicht Leverkusen oder Bayern ist. Ja, ich habe im Sturm auch Terrier, auch Undav und mein dritter Mann heißt Jamie Leveling.
Auch geil, habe ich auch überlegt.
Und bei Jakobs sind es auch Terrier, auch Undav und seine Scorer-Garantie mit Jonas Wind.
Geil, Mann, geil.
Geil, was ein Schlusswort.
Das passt perfekt. Dann komplementiert das unsere Championships und unsere Aufstellung generell für den 6. Spieltag. Ich sag's viel zu spät, aber es ist nächste Woche Länderspielpause, Freunde. Das bedeutet, wir haben keinen Bundesligaspieltag. Wie es dann mit dem Podcast aussieht, wir werden natürlich die Mittwochsepisode weiterhin machen. Da wird es wahrscheinlich nach dem Wochenende keine Montagsfolge geben. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch irgendwie ein Special oder so. Keine Ahnung, wahrscheinlich aber eher nicht. Nächste Woche Montag sehen wir nochmal den Rückblick vor der LSP. Da werden wir auch so ein bisschen auf Kaufempfehlungen eingehen. Also gerne da auch mal die Montagsepisode anhören. Wobei tatsächlich fast alle Leute, die Mittwochsepisode hören, hören auch die Montagsepisode, was uns sehr stolz und sehr glücklich macht. Deswegen Dankeschön dafür an der Stelle. Ich habe Bock aufs Wochenende. Noch einmal schön abliefern, bevor es dann 2 Wochen in Mini-Urlaub geht, in Kickbase-Urlaub. Und dir gehören natürlich wie immer die abschließenden Worte, Paul.
Ja, sehr gut. Ich wollte natürlich noch einmal kurz auf die Abstimmung eingehen, die ich zum Mitte der Episode hochgeladen habe. Natürlich sind 61% bei Joshua Kimmich.
Was? Ich niemals gedacht, ich schwöre.
Ja, ich finde es auch überrealistisch.
Nein!
Doch, das clear. Natürlich. Kimmich ist der geilere Spieler.
Wie viele haben abgestimmt?
Das kann ich dir sagen. Warte. 200 Leute haben für Kimmich abgestimmt. Und 130 für Grimaldo.
Hätte ich niemals gedacht, ehrlich. Das
finde
ich ehrlich.
Obwohl du krass. Sogar für Grimaldo abgestimmt hast.
Ja, jetzt gerade. Jetzt gerade, weil ich es jetzt gerade geöffnet habe.
Okay, gut. Okay, nice. Das war auch alles. Ihr dürft euch dann nächste Woche wieder auf die Episode freuen, wo wir innerhalb von einer Episode 200 Mal LSP sagen. sonst wünsche ich allen wieder einen wundervollen Spieltag. Ich hoffe, dass es bei mir einfach so weitergeht und wir uns nächsten Montag wieder in alter Frische genauso glücklich wie heute hören. Also bis dann und schöne Grüße an Jakob und Marcel.
Ciao, ciao. Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.